So, Mischpult abgestaubt, neuer Mikrofonarm angeschraubt und installiert. Kann losgehen.
Hey, ihr leichten Matrosen! Alle Mann an Bord!
Ja, herzlich willkommen, liebe Krusis, zu einer neuen Folge von Zwei Mann in einem Boot. Wir sind Oliver und Thorsten und endlich zurück aus der Sommerpause, die wir vorher gar nicht angekündigt hatten. Aber gut.
Ja, böse.
Nichts dazu gesagt. Ja, das nächste Mal geloben wir Besserung und werden die Sommerpause ankündigen. Ja, heute dreht sich alles um die Unterschiede oder Besonderheiten der Reedereien. Und dieses Mal geht es nicht um mein Schiff, es geht nicht um AIDA, sondern um Costa und Cunard. Also heute ist uns das C im Fokus.
Olli, da muss ich direkt reingrätschen. Soweit ich weiß, warst weder du noch ich irgendwie bei Costa oder bei Cunard mal unterwegs.
Ja, das ist richtig, aber weil heute das C im Mittelpunkt steht, gibt es dafür sozusagen noch das, war ich jetzt beim vierten oder fünften C? Ich weiß es gar nicht, das fünfte, glaube ich. Das C für Charlotte. Charlotte ist nämlich auch ein Krusi und hat uns auch schon fleißig Feedback gegeben zu unseren bisherigen Folgen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ist seit kurzem auch Admin meiner AIDA-Facebook-Gruppe AIDA-Austauschtipps und Tricks, sozusagen dem Pendant zu deiner Mein Schiff Karibik-Austauschtipps und Tricks-Gruppe. Und ja, herzlich willkommen, Charlotte.
Ja, herzlich willkommen.
Hallo Thorsten, hallo Olli. Es freut mich voll, dass ich heute mit dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Und jetzt komme ich noch auf dein Feedback zurück. Du hast ja angemerkt, dass unsere Folgen echt viel zu lange sind, wir viel zu lange reden. Das ist deine Chance, heute es besser zu machen.
Dankeschön. Also ich werde mir Mühe geben, natürlich noch mehr zu sprechen, als was ihr immer sprecht.
Vielleicht, Oliver, siehst du mal, wie schnell.
Ja, jetzt hat er ihr schon hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot. Dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Ja, Olli, jetzt hast du viel zu schnell das Intro gestartet. Sowas. Ich wollte ja jetzt noch sagen, vielleicht merkt die Charlotte ja mal, wie schnell so eine Stunde verquatscht ist.
Ich glaube es auch.
Ich kenne den Olli, also ich kenne das auch, wie schnell da die Zeit immer rum ist.
Ja, also nein, aber jetzt ist natürlich die Frage, warum, Charlotte, haben wir dich eingeladen? Ne? Also, ich habe schon gesagt, Costa und Cunard sind unsere Themen heute. Was verbindet dich mit Costa und Cunard?
Also, ich bin ja jetzt noch nicht ganz so lang im Cruise Game wie ihr zwei, sondern erst seit Ende 2022, habe aber mittlerweile sage und schreibe 9 Hochseekreuzfahrten gemacht, in einem relativ kurzen Zeitraum. Und die meisten waren tatsächlich mit Costa und meine allererste Kreuzfahrt war mit Costa. Und das hat mich damals so geflasht, dass ich da so ein bisschen hängen geblieben bin.
Allererste also bleibt eh immer. Also ich will nicht zu zwischenquatschen, aber die erste Kreuzfahrt, die bleibt eh für immer so.
Das ist sozusagen die Benchmark, das ist der Maßstab, und damit alles damit verglichen, ne?
Ja, also wie gesagt, also, das hat mich wirklich richtig geflasht gehabt, auf dieses Schiff zu kommen, alles zu sehen. War gigantisch, das war wirklich gigantisch. Vor allen Dingen, also es war nicht mein allererstes Mal auf überhaupt einem Schiff. Ja, also vor 20 Jahren war ich mal auf einem Segelschiff, aber das war so ein 18-Mann-Besatzung-Jugend-Freizeitschiff. Also dementsprechend
ist jetzt nicht ganz größer mit so einem Kreuzfahrtschiff vergleichbar, aber ist ein Schiff.
Ja. Da hätte ich gleich direkt die erste Frage. 9 Kreuzfahrten, mit welchen warst du dann insgesamt schon unterwegs? Hast du denn einen Vergleich jetzt nur Costa Cunard, so wie es der Olli angeteasert hat? Oder warst du auch schon bei Mein Schiff und AIDA unterwegs?
Also ich bin mit MSC einmal bis jetzt gefahren, 2-mal mit AIDA, 5-mal mit Costa, 2-mal mit Cunard und Mein Schiff wird tatsächlich auch nächstes Jahr dann in meinem Portfolio auch noch mit dabei sein.
Ah, dann hast du eine riesen Auswahl.
Wow. Ja, also ich kann wirklich querbeet vergleichen und der Gedanke dahinter war einfach auch die Reederei zu finden, die am besten einfach zu mir, meinen Bedürfnissen passt. Also ich echt jedem mal ans Herz legen kann, nicht nur immer in seiner Suppe dahin dümpeln und in seiner Reederei zu bleiben, sondern auch einfach mal was anderes.
Ganz wichtiger Hinweis, wir kriegen natürlich kein Geld von Costa, Cunard oder sonst irgendwelchen Reedereien für diese Hinweise. Das machen wir wirklich hier aus Spaß, ne? An der Freude.
Ja.
Aber du hast gerade schon gesagt, Costa war deine erste Kreuzfahrt. Welches Schiff war es denn? Wohin ging's? Und was waren deine ersten Gedanken, als du vor diesem Schiff standst?
Also meine erste Kreuzfahrt war mit der Costa Smeralda. Das war damals, bevor die Toskana gerade eben auf dem Markt war. Die kam ja, glaube ich, auch erst 2023. Na, es war damals sozusagen das Flaggschiff. Und ich bin mit meinem Reisebuddy damals unterwegs gewesen. Ja, mein Ersatzpapa sozusagen, mit dem ich das alles mache. Und wir sind da über Pennyreisen drüber gestolpert, also Asche auf mein Haupt. Wir waren nicht im Reisebüro, bei keinem Reiseberater, sondern es war halt wirklich ein Schnapper über Pennyreisen damals. Ja, mit Angebot, dass wir vorab eine Nacht in Barcelona hatten. Also wir sind von München nach Barcelona geflogen, hatten da eine Nacht im Hotel, hatten dann den Transfer zum Hafen, ja, von dem Hotel aus. Und es waren auch noch 3 Ausflüge inklusive. Also da konnte man sich für den Preis damals wirklich gar nicht beschweren. Und am Anfang bist du halt einfach nur reizüberflutet von der Größe dieses Schiffes mit den ganzen Angeboten. Ja, mit, okay, was muss ich denn jetzt alles machen? Weil ich war natürlich nicht vorbereitet, dass es überhaupt Gruppen gab und Facebook-Posts und sonst irgendwas, sondern ich bin ganz blauäugig da einfach hingestiefelt, habe meinen Koffer voll gepackt mit lauter Sachen und habe gehofft, dass es einfach reicht. Ja?
Jetzt muss man dazu sagen, für diejenigen, die vielleicht mit Costa sich nicht so ganz so gut auskennen, die Costa Smeralda ist sozusagen das Schwesterschiff von AIDA Cosma und AIDA Nova. Wahrscheinlich mehr von AIDA Cosma als von AIDA Nova. Von der Optik her, aber von der Größe her auf jeden Fall identisch. Das heißt, es ist schon kein kleines Schiff.
Nein, es ist echt kein kleines Schiff. Ich meine, ich habe jetzt noch zum Vergleich die Costa Favolosa, mit der ich dieses Jahr unterwegs war, wo 3.000 Leute ungefähr drauf passen, 2.500, 3.000. Und auf eine Costa Smeralda passen halt über 5.000 drauf. Das ist halt dann schon noch mal ein bisschen größer.
Bevor ich jetzt direkt zu dem Vergleich von AIDA und so weiter komme, das habe ich ein bisschen später. Was waren so deine ersten Eindrücke? Was hat dich so an dem Schiff fasziniert? Was hat dir gefallen? Was hat dich so irgendwie, was ist hängen geblieben? Was du ich heute noch sagst, das war...
Die Einschiffung alleine schon hängen geblieben, weil du bist ja in Barcelona, bist du auch schon mal aufs Schiff gestiegen?
Ja. Abgestiegen in dem Fall sogar, abgestiegen.
Abgestiegen.
Ja, also Barcelona hat einen wahnsinnig schönen Kreuzfahrtterminal. Also da ist halt dann auch gleich wie am Flughafen noch Duty-Free mit dran gepackt. Und es sind echt schöne Schalter und alles. Und durch diese ganzen Sicherheitskontrollen erstmal durch, das ist halt dann schon so, okay, das ist doch ein bisschen größer, als das man denkt. Also man wird nicht wie beim Traumschiff da so...
begrüßt per Anschlag, ja.
Genau, begrüßt per Anschlag und kriegt,
guten Tag,
und kriegt
Frau Meier.
Den Schlüssel so in die Hand, sondern erstmal, man muss ein bisschen anstehen. Ja, ich meine, das haben wahrscheinlich viele Reedereien so an sich, dass man erstmal beim Check-in so ein bisschen anstehen muss. Ja, Online-Check-in war alles mit natürlich abgehandelt und Zettelchen an Koffer geklebt, ja. Da hat man aber auch schon gleich gemerkt, okay, wer ist denn schon öfters gefahren und wer nicht? Weil manche hatten schon diese fancy-schmancy klaren Anhängerchen dort mit schön ausgedruckt und Logo. Und die nicht so oft fahren, haben es halt mit Tesa so ein bisschen an den Koffer geklebt. So wie wir damals. Und dann bist du halt dann auf dieses Schiff gekommen und dann standen überall erstmal Leute und du wurdest freundlich begrüßt. Und da hast du echt erstmal gedacht so, okay, die geben sich schon mal Mühe, dass man sich zu Hause fühlt. Ja, und wir sind dann tatsächlich erstmal in dieser Karussell-Lounge, heißt das, glaube ich, auf den anderen Schiffen. So ist Theater, was bei Costa Smeralda tatsächlich ziemlich zentral ist. Da war dann so der Eingang, wo wir reingekommen sind. Und dann hieß es, setzt euch erstmal hin, holt euch was zu trinken. Dann kam der erste Kellner natürlich gleich daher, hat einem ganz nett das Getränkepaket dann noch erklärt. Ja, also wirklich von vorn bis hinten freundliches Personal nur unterwegs gewesen.
Ja, aber dann, Begrüßung war nicht auf Deutsch wahrscheinlich, ne? Oder doch schon?
Also teilweise haben sie am Schalter Deutsch gesprochen, aber es war überwiegend tatsächlich Englisch, ja? Weil die erste Bordsprache ist, Costa ist Italienisch, dann kommt Englisch und dann kommt tatsächlich Deutsch, wobei du echt sehr viele Deutsche mit an Bord hast, ja? Und auch viel Personal.
Ich habe da direkt noch eine Frage. Du sagtest, es war 2022, stimmt das?
Ja.
War da noch sowas Corona-mäßig irgendwie? Gab es da noch irgendwie vorher was? Weil ich weiß, ich meine, 2022 war doch noch so ein bisschen Social Bubble oder mit Testung und so weiter. Und die Schiffe nur nicht ganz voll?
Also 2022, wir waren im Oktober 2022.
Ja, da
war
es
also
dann
fast schon vorbei. Das war schon ziemlich am Abebben wieder tatsächlich. Ich war ein paar Wochen vorher noch auf Mallorca und da hast du ja deine Impfzertifikate gebraucht. Ich war auch noch mal brav kurz vor der Reise beim Impfen, ja, damit ja nicht noch mal irgendwas hochkommt oder sonst irgendwas. Dann haben sie alle gelacht, so, haha, die Wiesenimpfung. Ja, ja. Ich so, nee, die Schiffsimpfung, weil ich habe keine Lust, dann irgendwo im Ausland festzustecken und dann nicht heimzukommen. Es waren aber auch tatsächlich überall Desinfektionsmittelspender noch rumgestanden. Also das hat man schon noch gemerkt.
Aber ja, Schiff war voll. Ne?
Voll, also ich habe die Costa Smeralda nie ganz, ganz voll erlebt. Ja,
okay.
Also, dass man sagt, okay, man wird erschlagen von den Leuten, ne? Vergleichsweise, ich war ja auch auf der AIDA Cosma, also da habe ich das Gefühl gehabt, ich werde von Personen erschlagen und bei der Costa Smeralda habe ich nie dieses Gefühl überhaupt gehabt, erdrückt zu werden von lauter Menschen.
Ich habe das aus einem speziellen Grund gefragt. Ich habe ja ganz viel von den blauen Reisen bei meinem Schiff mitgemacht, also die schon sehr, sehr, sehr früh während Corona gestartet waren. Und da waren die Schiffe zum Teil nur maximal bis zur Hälfte belegt. Und man hat auch ganz genau gemerkt, die Crew hat voll Bock drauf, die freuen sich auf die Leute. Und dann hatte man da so, während diesen blauen Reisen und während diesen Corona-Reisen, hatte man so einen positiven Flow da. Also auch da, ich glaube, ich habe 4 Reisen während Corona da gemacht mit meinem Schiff. Deswegen war jetzt die Frage, ob da Corona noch ein Thema war.
Nee, an sich war es kein Thema. Was man halt gemerkt hat, so auch in das große Buffet-Restaurant, das es bei der Costa Smeralda gibt, da darfst du dir halt dein Essen nicht selbst wegnehmen, sondern es wird dir halt wirklich auf den Teller gelegt. Ja, dann sagst du, du möchtest dies, du möchtest das, du möchtest jenes. Ja, und die portionieren dir alles auf die Teller drauf. Ja, möchtest du mehr, möchtest du weniger?
Das ist alles. Können sie das beibehalten?
Das haben sie immer noch beibehalten. Also das ist auch immer noch im großen Bedienrestaurant tatsächlich so, dass du dir nicht überall alles wegnehmen kannst. Das ist auch schon so gebaut geworden. Also es wurde nicht nachgerüstet, es war so gebaut.
Ja. Finde ich aber eigentlich gar nicht schlecht.
Und ich finde es auch echt gut, weil ich persönlich finde nichts widerlicher, als wenn sich da jemand erst zwischen den Zähnen rumpult und dann ans Buffet geht und alles anbatscht. Ja, ja.
Also dementsprechend bin ich bei dir. Ja, nicht nur das, sondern einfach auch dann im Essen so rumpflügt sozusagen. Und Nee, aber das gehört in der Tat, also so ein Buffet-Restaurant, aber das bringt mich doch direkt schon so zu einem nächsten Punkt. Kulinarik bei Costa.
Also was die Italiener auf jeden Fall können, ist Essen. Also bei denen ist Essen wie Sex. Also das ist Genuss auf einem anderen Level, würde ich persönlich mal sagen. Ja, also du hast halt bei Ida, wie gesagt, die Buffets, die schauen auch toll aus. Und bei Costa hast du halt auch deine Bedienrestaurants. Ja, wo du auch jeden Abend deinen festen Platz hast. Es gibt 2 Tischzeiten, einmal eine frühe und einmal eine späte. Und dann kriegst du jeden Abend ein anderes 4-Gänge-Menü. Ja, und das ist halt dann schon nochmal wow.
Klassische Main-Dining-Konzept, wie es viele andere machen. Wie es MSC
genau,
zum Beispiel
ist, auch. Genau, es ist wie bei MSC. MSC hat generell ja eher das 3-Gänge-Menü, das man auf ein 4-Gänge-Menü erweitern kann. Ja, soweit ich mich noch erinnere. MSC schon ein bisschen her, auch bei mir. Es war 2023, dass ich dort war. Aber bei Costa ist es prinzipiell so, du hast auf jeden Fall ein 4-Gänge-Menü. Ja. Und Weinbegleitung ist mit dabei. Was mich damals auch echt geflasht hatte, was sie mittlerweile leider nicht mehr haben, muss ich dazu sagen, ist, wir hatten Tischdecken auch mit eingedeckt gehabt. Ja, die haben sie mittlerweile aufgrund der Kostenersparnis wegrationalisiert. Weswegen es jetzt beim Essen so ein bisschen lauter ist mittlerweile. Ja. Aber Essensqualität ist immer noch super und du bekommst halt nicht nur diese Standardsachen, sondern Costa-Schiffe haben Sterneköche mit an Bord, ja? Die nicht nur in diesen Exklusivrestaurants mitkochen, sondern auch wirklich ein Destination-Dish dann mit in der Karte platzieren. Das kann mal die Vorspeise sein, das kann mal das Hauptgericht sein oder der Zwischengang oder das Dessert, wo sie sich dann auch echt nochmal Mühe geben und was dann auch immer nochmal tatsächlich die Destination, die am nächsten Tag kommen wird, aufgreift.
Sozusagen ein Gericht der örtlichen Küche integriert. Finde ich eine schöne Idee.
Gibt es bei AIDA? Ja. Gibt es bei AIDA? Weil bei TUI Cruises gibt es das auch. The Dish of the Day. Das ist quasi den örtlichen Hafen, eine Spezialität. Die kriegst du dann im Bedien- und im Buffet-Restaurant.
Also ich müsste jetzt ganz, 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 ganz weit zurückkramen in meiner AIDA-Erinnerung auf den Sphinx-Schiffen. gab es ja zumindest Themen-Buffet-Abende. Also das waren schon teilweise auch verschiedene Länderküchen. Das war aber selten, dass das dann wirklich auch die regionale Küche der Route war, sondern unabhängig davon. Von daher würde ich jetzt dazu neigen, Nein zu sagen. Möchte aber nicht ausschließen, dass es vielleicht ein Rossini oder wie auch immer mal dann was Passendes gibt, aber nicht in den, sage ich mal, Standard-Buffet- oder Spezialitäten-Restaurants. Da definitiv nicht. Also ich träume
heute immer noch von den Linguini mit dem Seespargel und dem Sardellenpesto. Das habe ich 2022 gegessen und ich träume heute noch davon, weil das so, so lecker war.
Ja. Aber es ist Entschuldigung, alles gut. Fällt mir gerade direkt schon die nächste Frage ein. Ist denn die Karte auf jedem Schiff gleich oder variieren die bei Costa?
Die variieren. Also es kommt auch immer so ein bisschen aufs Fahrgebiet an. Du hast so ein paar Desserts oder ein paar Klassiker, die halt öfters mal kommen. Es gibt immer irgendwo die Entenkeule, mit dem Knödel und der Orangensauce, oder Kartoffeln oder irgendwie sowas dazu.
Also auch von Schiff zu Schiff, ja.
Auch von Schiff zu Schiff, genau. Also das kriegst du auf der Favolosa genauso wie auf der Smeralda. Ja. Oder was wir auch haben hier, das habe ich aber auch schon auf der AIDA gesehen, Mandarinenexplosion, also dieser klassische weiße Schokoball mit der Mandarinencreme drin, wo dann außen auch noch orangene Soße dran ist. Oben so ein göttlich. Aber es ist jedes Mal wieder gut. Ja. Aber sie haben auch immer mittlerweile sich auch noch ein bisschen erweitert. Es gibt eine zuckerreduzierte Dessert-Variante, ja, also die halt nicht süß ist, um da einfach auch nochmal ein paar Sachen abzugreifen sozusagen, beziehungsweise ein paar Leute auch mit abzuholen, mit anderen Bedürfnissen, Diabetiker oder sonst irgendwas. Generell
also Veggies und Veganer aus.
Ja, das ist auch tatsächlich immer mit deklariert bei AIDA. Costa Smeralda ist es auch so, wenn du an deinem Tisch platziert wirst, also du hast ja einen festen Tisch mit einer festen Tischnummer, steht auch auf deiner Bordkarte mit drauf. Und da ist ein Aufsteller dann dort mit einem QR-Code, wo du dann scannen kannst. Da findest du dann immer die Speisekarte. Also die gibt's nicht in Papierform, wie es zum Beispiel bei der MSC gibt oder bei QNAT, sondern wirklich in der App. Ja, und auch die App, muss ich sagen, ist sehr schön gemacht bei Costa. Also da kann sich AIDA vielleicht noch ein Scheibchen abschneiden.
Ja, die App bei AIDA ist verbesserungswürdig.
Genau. Ja, genau. Also die läuft auch super stabil und das ist überhaupt kein Thema bei der Costa. Und dementsprechend kannst du dann schon immer gucken, was du möchtest. Es gibt es auch auf allen Sprachen und hier und da mit den ganzen Allergiker-Hinweisen. Du kannst aber auch, wie gesagt, dann nochmal irgendwie auf den Concierge zugehen und sagen, okay, hey, ich habe hier Bedürfnisse, da müsste man was gucken. An der Rezeption sind sie super hilfsbereit. Also wie gesagt, ich habe Dusel, alle meine Reisebegleitungen hatten auch Dusel, dass wir relativ allergiefrei unterwegs sind. Ja? Also wir sind allergiefrei unterwegs und dementsprechend sind wir da immer sehr dankbar, dass wir da uns nicht noch Hilfe holen müssen.
Jetzt hast du aber zwei Dinge genannt. Zum einen, dass man vermutlich aus Kostengründen die Tischdecken sozusagen wegrationalisiert hat und zum anderen das Karte mit QR-Code, wo man an einem eigenen Handy dran sitzt. Wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle und jetzt mal an meine Erfahrung mit so einem, sage ich mal, Hauptrestaurant auf dem Schiff so in Erinnerung rufe, das ist ja schon immer so ein bisschen gefühlt ein bisschen schicker und so weiter. Und wenn ich jetzt denke, okay, da wäre die Tischdecke weg und ich habe keine Karte mehr, die ich bekomme, geht dann vom Feeling nicht so ein bisschen was verloren?
Nee, weil ich finde, also auch mit oder ohne Tischdecke, das finde ich jetzt persönlich jetzt egal, weil das Handy, das schiebst du ja danach wieder ein. Also du guckst einmal auf die Karte und dann schiebst du es eigentlich in der Regel ein und du unterhältst dich dann und dann ist gut. Und wie gesagt, wenn da jetzt dann noch die großen Karten hin und her, ich finde das viel mehr Unruhe, als wenn jeder da kurz sein Handy dann einmal in der Hand hat. Ja, meistens fotografieren dann noch manche Leute so ihr Essen, also da gehöre ich jetzt auch mit dazu.
Für einen Instagram-Account muss es sozusagen
natürlich
hübsch aussehen.
Ja, oder hier für die Ernährungs-App, dass man das auch ein bisschen tracken kann oder sowas, was man
ist.
Also dementsprechend alles ganz entspannt. Du hast aber trotzdem immer noch die Stoffservietten, wo du denkst, okay, das ist auch schon mal ein bisschen nochmal edler. Das Einzige, was halt, wie gesagt, ist halt mittlerweile ein bisschen mehr Lautstärke, dadurch, dass halt nicht mehr das Molton und die Tischdecke auf dem Tisch liegen. Ja, ich verstehe es. Ja, dass sie das halt einfach ein bisschen wegrationalisiert haben. Macht aber persönlich, finde ich, jetzt keinen Unterschied.
Okay. Ja. Also was ich gehört habe, dass das Schlimmste, was sie wegrationalisiert haben, die Pizza und das Eis war. War doch früher, also hat mir ein Kollege erzählt, früher war das da inkludiert und jetzt kostet es wohl Geld.
Ja, es kommt jetzt mittlerweile wieder aufs Paket drauf an. Seit Ende letzten Jahres haben sie...
Ja, da gibt es das Italien-Paket, wo man dann eine Pizza am Tag dabei hat oder sowas.
Ja, du kannst einmal Pizza essen gehen, genau, die ist dann kostenfrei mit dabei. Und Eis kannst du dir immer zwei Kugeln auf einmal holen. Mhm. Also kannst dich damit Eis zu bomben ohne Ende.
Sich rationiert.
Ja. Wobei wir haben es ja mal spaßeshalber durchgerechnet im Vorfeld. Und dieses Italien-Genuss-Paket, wie es ja bei Costa heißt, ist unterm Strich günstiger pro Tag gesehen als der All-Inclusive-Tarif bei AIDA. Und da ist dann kein Essen in Spezialitätenrestaurants und kein Eis dabei.
Also ohne Werbung zu machen, Costa ist natürlich grundsätzlich etwas günstiger.
Ja, also.
Ja. Aber ich finde, also den Service, den sie dafür bieten, das ist ja einfach...
Preis-Leistung ist sicher gut.
Ist top, ja. Wahrscheinlich können sie das halt einfach anbieten, weil es ist ja bei Costa so, die ziehen halt immer ihre Runden, ja. Also die machen im Sommer ihre Mittelmeerrunden mit der Smeralda und mit der Toskana, ja. Also diese Evergreen-Routen, immer im Kreis. Ja, dann gibt's einmal eben im Winter dann sozusagen den Transfer vom Mittelmeer zu den Kanaren und einmal im Frühjahr dann von den Kanaren wieder ins Mittelmeer und da ziehen sie halt weiter ihre Kreise und dementsprechend sind die dann halt auch immer gut italienisch besucht, vor allen Dingen im Mittelmeer. Also dementsprechend hast du da auch viel junges Publikum tatsächlich. Also vergleichsweise, ich kann es jetzt mit der MSC zum Beispiel, Konzept her ist ja gleich. Ich finde aber, bei MSC ist der Altersschnitt trotzdem höher als bei einer Costa Smeralda tatsächlich.
Ja, also bevor wir jetzt aber zu den Gästen kommen, ich würde noch mal gerne bei der gastronomischen Geschichte kurz bleiben. Habt ihr denn auch mal die Spezialitäten oder à la carte Restaurants ausprobiert, die es an Bord gab? Beziehungsweise wenn nicht, habt ihr mal zumindest mal reingeschaut und wie habt ihr das so empfunden?
Ja, also reingeschaut schon. Wir waren Pizza essen einmal. Oder beziehungsweise auf jeder Costa-Reise, wo ich jetzt mit dabei war, waren wir dann Pizza essen. Aber dadurch, dass du halt echt jeden Abend ein Vier-Gänge-Menü hast, brauchst du es fast.
Weil das ist so meine Wahrnehmung bei AIDA mittlerweile bei meinen Gästen, dass sehr, sehr viele wirklich mittlerweile fast jeden Abend in die Spezialitäten-Restaurants gehen und gar nicht mehr so gerne ins Buffet-Restaurant, was mir zeigt, okay, die Leute wollen scheinbar schon eigentlich gerne einen Service am Platz, ein bisschen ruhiger und ein bisschen vielleicht entspannter an der Stelle. Aber gut, ich verstehe natürlich, wenn du jetzt wie bei Costa oder dann auch MSC oder auch Mein Schiff sowieso quasi den Service am Platz inklusive hast, dann ist der Wunsch, die anderen Restaurants auszuprobieren, vielleicht gar nicht so groß an der Stelle, ja.
Da muss es halt auch was Besonderes sein, dann weißt du, wie bei Mein Schiff, wo du dann eben ein Tim Raue Restaurant hast oder ein extrem guten Italiener, weil bei Mein Schiff gibt es ja jetzt nicht unbedingt Italienisch an Bord und so weiter und so fort. Da muss ich halt dann ein bisschen was anderes haben.
War denn die Pizza wirklich sensationell wenigstens?
Sie war gut, ja, also sie war echt gut. Also für Pizza war sie super.
Okay, aber hast du
der Pizza-Mensch, ja, ich bin mehr der Pasta-Mensch.
Das heißt, in dem Restaurant gab es auch nur Pizza oder gibt es dann auch, okay.
Ja, es gab tatsächlich
ein reines Pizza-Restaurant, nur Pizza.
Eine reine Pizzeria, aber auch nachts bis um eins. Also da kannst du auch dann, wenn du noch mal ein bisschen feiern gehst, dann nachts dir noch eine Pizza holen. Und
bei MSC rund um die Uhr.
Ja. Wobei ich die war okay bei MSC, aber so richtig sensationell fand ich sie nicht.
Doch, ja, ich fand die gut, ich könnte mich reinlegen. Also in 2,5 Wochen wieder. Ja,
ich habe gedacht, okay, dafür, dass es Best Burger at Sea heißt bei AIDA, habe ich mir gedacht, okay, also...
Nein, über den Burger möchte ich nicht reden. Das ist für mich kein Burger. Das ist
kein Burger und das ist schon gar nicht Best Burger. Also,
ja, nein. Und es tut mir leid für jeden, der diesen Burger liebt. Ja, aber für mich persönlich, also da gibt es an Land Burgerläden, die das definitiv besser hinkriegen.
Ja, also es gibt ja in den USA, ich weiß nicht, wie viele Best Burger in Town es in New York gibt, ja, bestimmt 300 oder so. Also,
ja, aber...
Wahrscheinlich genauso viele, wie es in Rom Kirchen gibt.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Aber bevor wir das Thema Gastronomie verlassen, aber hast du so einen Überblick oder ein Gefühl, wie hoch die Preise bei diesen Spezialitätenrestaurants waren, was da dann die Aufpreise waren?
Ich habe es jetzt gar nicht mitbekommen oder gar nicht mehr im Kopf. Was man aber auch allerdings machen konnte, man konnte sich auch zum Beispiel eben so ein Steak-Erlebnis im Bediener-Restaurant dann geben lassen. Das ging auch. Also man musste sich jetzt nicht explizit den Platz im Bedienrestaurant sozusagen buchen, sondern man konnte eben für, ich glaube 39 Euro waren es, so ein Tomahawk-Steak dann zu zwei teilen. Ja? Und das sah echt gut aus. Also das sah... Da richtig, also
ich finde das jetzt super interessant, weil das klingt alles sehr viel ähnlicher jetzt zu Mein Schiff, wie es jetzt zum Beispiel zu AIDA ist.
Ja gut, das
AIDA. Ich natürlich mir vorstellen kann, dass die sich auch natürlich ein bisschen abgrenzen wollen voneinander, AIDA und Costa, weil die ja gehören zur gleichen, die können ja beide zu
Sind, sind Mutter und Tochter oder Schwestern mittlerweile, kann man so oder so sehen.
Ja. Genau.
Aber ja, aber das wäre jetzt so meine Frage. Also erstmal zum, wir hatten es eben über das Thema Gäste an Bord. Du hast schon gesagt, vorwiegend Italiener im Sommer. Aber hast du so ein Gefühl, jetzt mal außer Italienern, was sonst noch so? Also bei MSC ist es ja wirklich, auf der Reise, die ich gemacht habe, von der einen, in der ich sprechen kann, da war es wirklich eine bunte Mischung aus Asiaten, Franzosen, Italienern, Spaniern. Also wirklich, da war alles dabei. Würdest du sagen, Costa ist schon schwerpunktmäßig in italienischer Hand?
Ja, es ist schwerpunktmäßig in italienischer Hand. Also du merkst halt auch dadurch, dass du bei Costa an jedem Hafen zu- und absteigen kannst im Prinzip. Ja, dass du da nicht wie bei AIDA halt diese vollen Reiserouten machen musst, sondern ein bisschen individueller unterwegs sein kannst. Ja, dass da je nachdem, wenn in Frankreich, steigen halt viele Franzosen mit ein. Es ist tatsächlich dann so.
Ja, weil sie eine kurze Anreise dann haben natürlich.
Ja, weil sie die kurze Anreise haben, ja. Also du hast mittlerweile auch mehr Deutsche mit an Bord bei Costa. Ja. Aber wie gesagt, der Hauptteil ist Italiener, was ich persönlich ja total toll finde, weil ich brauche ja nicht die ganze Zeit mich wie in Deutschland fühlen, wenn ich irgendwo im Ausland bin. Also dann, ganz ehrlich, das wäre ja dann so Ballermann-Feeling, wenn ich dann nicht auch mal andere Sprachen hören würde. Ja. Und das
es fühlt sich nach Urlaub an am Ende. Ne?
Ja, ja. Fühlt sich eher nach Urlaub an.
Ja, aber jetzt würde ich nochmal kurz, wo wir den Vergleich schon doch gezogen haben, zwischen AIDA und Costa, mal weg vom Service. Ich glaube, da sind sie einfach anders, was die Gastronomie angeht. Und Publikum ergibt sich auch, ja. Also es ist anders, ist aber jetzt haben wir ja zwei Schiffe, die erstmal von außen, von der Lackierung mal abgesehen, prinzipiell durchaus ähnlich sind. Und du kennst auch beide, vom Schornstein auch durch unterscheiden, ja. Aber du kennst ja auch beide. Wie würdest du jemandem die Unterschiede, wenn du es in wenigen Sätzen beschreiben müsstest, näher bringen? Worin unterscheiden sich die Schiffe als Schiff?
Also generell hast du bei der Costa, also bei Costa an sich, nicht diese Wellness-Kultur, wie du es zum Beispiel bei AIDA hast. Ja, oder selbst bei MSC ist es größer als bei Costa. Ja, also du hast eine Sauna, ein Dampfbad auf der Costa Smeralda, ein Whirlpool, also du hast einen Wellness-Bereich, aber das ist jetzt nicht das, was Italiener oder wo sich Italiener damit irgendwie sehen oder verbinden. Ja, wir haben so einen kleinen Bereich, um die anderen Gäste mit ein bisschen abzuholen, ja, um was eben zu haben. Aber es ist halt nicht deren Hauptaugenmerk, ja, wo sie sich einfach damit platzieren möchten. Sie sind kinderfreundlich auf jeden Fall. Ja, du hast viele Kinderbereiche, Rutschen. Du hast aber auch, was ich persönlich echt toll finde, FSK 18 Zonen. Also jetzt kein FKK-Deck oder sowas, aber du hast echt einen Pool und eine Bar, die wirklich auch außen kinderfrei sind. Ah, also wo dann Leute, die mit Kindern reinlaufen, gebeten werden, bitte wieder raus.
Ah. Und die dann vermutlich auch genutzt werden?
Die auch genutzt werden. Also die sind schön. Also du hast auch ein super Getränkeangebot, was ich jetzt zum Beispiel finde, was ich von MSC, gleiches Konzept, aber MSC hat ja zum Beispiel innerhalb des Getränkepakets nochmal Abstufungen. Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt sagen würde, ja, das Alkoholische, mit, das man sieht. Ja, sie sagen, okay, sie begrenzen jetzt, glaube ich, jetzt mittlerweile auf 15 alkoholische
Getränke. Was schon ganz ordentlich ist pro Tag.
Was ganz ordentlich ist, ja, aber dann hast du halt nur Alkohol, also bei den alkoholischen Getränken so Sachen so, ja, bis so und so viel Euro und dann nehmen sie halt das billig No-Name-Produkt her. Und bei Costa hast du halt aber immer noch das Markenprodukt. Also du hast nie den No-Name-Aperol, sondern du hast den Aperol.
Ja. Sie haben ja auch eine eigene Aperol-Bar, glaube ich sogar.
Ja,
ne, an Bord.
Also die Squeech Orange ist total lustig. Ja. Also es macht schon Spaß. Ja, und also, wie gesagt, die Getränke sind auch echt on top. Sie haben mittlerweile da ein bisschen nochmal draufgelegt. Also es gibt ja nochmal eine Sunset-Karte, die erst abends gilt, wo du dann halt für manche Cocktails, weil sie dann nochmal was Besonderes sind, weil frische Passionsfrucht drin ist. Also wirklich eine halbe Passionsfrucht drin rumschwimmt. Ja, wo du dann nochmal halt 4 Euro auf Preis zahlen muss.
Und das ist dann in Zeiten, wo du bei AIDA das Trockenobst in die Cocktails gepackt bekommst.
Ja,
aber klingt jetzt sehr ähnlich zu Mein Schiff auch, ja. Also weil die haben das ja auch so vom Konzept her, du hast an Bord. Da ist natürlich alles grundsätzlich inkludiert, weil es keine Getränkepakete gibt. Aber du hast dann auch noch Special-Cocktails wie den Taufcocktail oder andere, die dann eben auch.
Und wie war für dich, also ich habe während der Präsentation auch mal so ein bisschen natürlich Bilder gesehen von den Kabinen und von den öffentlichen Bereichen. Und jetzt mein erster Eindruck war, und bestätige mich gerne oder korrigiere mich, man hat schon die Familienzugehörigkeit erkannt. Also für mich war schon, es war klar, okay, wir reden hier vom Prinzip, vom gleichen Schiff, aber ich fand die gerade Farbgebung und Materialien viel gediegener, viel, ja, ich möchte sogar sagen, ja, eleganter und wertiger teilweise und dadurch auch so ein bisschen, gab es dem Ganzen auch ein bisschen ein anderes Feeling, so ein bisschen weniger quietschig und eher so ein bisschen,
ja, also es ist definitiv weniger quietschig. Ja, also allein, weil du keinen Baldachin hast in den ganzen Kabinen, so wie du es bei AIDA kennst. Ja, was Costa halt gern macht, jedes Stockwerk oder jede Etage ist nach einer anderen Stadt benannt. Und das spiegeln sie halt dann auch nochmal in den Kabinen wieder. Ja, also Deck 9 ist Napoli. Und dann siehst du halt in den Kabinen eine Fototapete aus Neapel. Also das ist herrlich. Also ich finde das toll. Und vor allen Dingen, wenn du dann halt in Neapel vom Bord gehst und dann auf einmal über den Platz läufst und denkst dir, kenne ich irgendwoher. Ach, stimmt.
Das ist gegenüber meinem Bett.
Das ist gegenüber meinem Bett, wo der Fernseher hängt. Ja, also das hat schon was. Ja. Und also dementsprechend, es sind aber auch recht dankbare Stoffe. Also wir haben auch, ich meine, 2022 war ich das erste Mal drauf. Jetzt war ich dieses Jahr im April auch auf der Costa Smeralda. Und man hat aber schon gemerkt, okay, innerhalb von 3 Jahren haben sie halt an manchen Stellen schon mal ein bisschen Teppich getauscht und im Kinderbereich haben sie nochmal nachgemacht und also nachgebessert. Also da ist schon ein bisschen was passiert innerhalb von 3 Jahren, aber an sich es ist gediegen, es ist jetzt nicht ganz so quietschig, aber ich glaube, damit wollen sie sich auch einfach von den alten Schiffen, die wirklich noch bling bling und etwas überladen sind, einfach mal auch
ein bisschen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. Du kennst ja auch die nicht mehr ganz so neuen Schiffe von Costa. Das heißt, da reden wir dann schon von ein bisschen einer anderen Welt.
Ja, also bei der Costa Favolosa, da hast du halt echt deine 1000 verschiedenen Fliesen auf 10 Meter. Ja, hier ein Mosaik, da ein Mosaik, da ein Kristalllüster und hier ein bling bling und da noch Spiegel und da Beleuchtung und da blaue LEDs und da grüne LEDs. Also das ist dann schon so ein bisschen viel, was aber irgendwie auch einen Charme ausmacht. Ja, wo du sagst, okay, es ist ein 15 Jahre altes Schiff, das sieht man dem Schiff auch an. 15 Jahre darf man dem Schiff auch ansehen, finde ich.
Du meinst die Patina, die da sozusagen ausgestrahlt wird,
Ja, also dementsprechend hast du schon. Und was ich bei der Costa Favolosa auch etwas spektakulär fand, waren die gelben Whirlpools. Pools generell. Alle Pools waren nicht blau, sie waren gelb.
Also wirklich, ich hatte jetzt gerade so einen Gedanken, den möchte ich nicht teilen.
Ja, da sieht man manche Sachen dann nicht so, gell?
könnte einem naheliegend einfallen. Ne? Ja.
Ich weiß nicht, was sie da geritten hat, aber ich hoffe, sie machen es nicht wieder.
Man wollte vielleicht einfach das Farbkonzept, das Logo aufgreifen. Hätte wahrscheinlich auch gereicht, hätte man ein schönes dickes C in den blauen Pool gemalt. Aber gut, das hat sich wahrscheinlich ein hochbezahlter Designer was dabei gedacht. Und dann ist das halt so, ne? Aber jetzt würde ich noch mal ganz kurz auf das Thema Gäste und weil wir auch AIDA angesprochen haben. Ich meine, ich weiß von vielen, die buchen natürlich AIDA, weil sie sagen, naja, mein Englisch ist nicht so dolle, da weiß ich, ich werde verstanden und komme zurecht. Wie würdest du denn sagen, jetzt mit dem Thema Bordsprache und Abläufe, sei es Seenotrettungsübungen oder was es alles halt so an Durchsagen gibt, würdest du jemandem, der sagt, okay, Englisch ist jetzt nicht so meine Kernkompetenz, bedenkenlos empfehlen oder sagen, hey, kein Problem, du bist da trotzdem super gut aufgehoben.
Ja, also generell, also die komplette App ist auch auf Deutsch. Ja, also da ist schon mal die Hälfte dann an Fragen behoben. Ja, also man findet echt alles in der App. Man kann sich da eben auch für die Pizzeria einen Tisch buchen. Es wird alles auf Deutsch erklärt. Seenotrettungsübung ist auch auf Deutsch. TV-Programme gibt es auch deutsche, ja, also dementsprechend, wer kein Englisch kann, dem ist auch geholfen, jeder, der kein Englisch kann und möchte Essen bestellen, der deutet halt dann auf der Karte auf das Essen und sagt, das da, und das verstehen die Kellner, ja. Auch wenn die Kellner halt sonst sehr wenig Deutsch teilweise sprechen, sondern mehr auch Englisch.
Gut, das wäre jetzt bei Ida ja auch nicht großartig anders, ne?
Ja, also. Das ist überall so, nee, aber an der Rezeption hast du auch immer Leute, die haben dann lauter Fähnchen mit am Kragen hängen, so nach dem Motto, okay, dann siehst du, was dass du da irgendwie sprechen musst. Ja, Englisch hängt bei allen mit dort. Ja, und wenn du sagst, okay, ich kann nur Deutsch, dann wartest du halt nochmal einen ab, bis dann jemand kommt, der Deutsch spricht. Aber das ist dann überhaupt, also sie haben auch immer jemanden auch am Ausflugscounter oder sowas. Es gibt immer jemanden, der Deutsch spricht. Ja?
Wenn du jetzt so für dich das Nee, ich mache noch mal eine Frage vorab. Wir haben es zwar schon so ein bisschen angesprochen, aber ich glaube, es passt noch mal ganz gut rein, weil du auch MSC angesprochen hast. Ich meine, jetzt für mich so als Außenstehender, wenn ich die beiden Konzepte vergleiche, dann ist es für mich erstmal sehr ähnlich. Ich habe sozusagen Reedereien, die beide in Italien zu Hause sind. Beide, die von ihrem Grundkonzept, was Gastronomie angeht, durchaus ähnlich sind. Jetzt würde ich als Außenstehender sagen, auch die Gästestruktur sicherlich dadurch sehr ähnlich, weil sie halt im Mittelmeerraum viel auch fahren. Jetzt kennst du auch MSC. Würdest du sagen, die sind vergleichbar oder siehst du schon auch Unterschiede?
Also ich bin mit MSC nicht im Mittelmeerraum unterwegs gewesen, sondern tatsächlich in der Nordsee. Da müsste ich jetzt Costa Nordsee und Costa also beziehungsweise MSC Nordsee vergleichen. Ja, also wie gesagt, alles, was ab Hamburg fährt, da kriegst du halt die ganzen Leute mit an Bord, die nicht mehr gewillt sind, in ein Flugzeug zu steigen. Ja, und auch teilweise.
Was gar nicht so wenige sind.
Ja, was echt nicht wenige sind und auch gar nicht mehr so fähig sind, in ein Flugzeug zu steigen. Und dementsprechend hast du da dann tatsächlich immer noch eine andere Altersstruktur als im Mittelmeerraum. Wahrscheinlich würde sich MSC im Mittelmeerraum ähnlich wie Costa verhalten, denke ich mal. Müsste ich aber auch einfach mal im Mittelmeerraum mit MSC fahren.
Also noch was für dein Logbuch, du musst
ja. Damit ich noch mehr Vergleichbarkeit sozusagen herstellen kann.
Aber wenn du jetzt mal alles so zusammenfasst, also Costa, das ist sozusagen die Reederei, mit der du am meisten gefahren bist. Was macht für dich, und jetzt kannst du gerne vergleichen oder auch nicht mit anderen, das Besondere an einer Kreuzfahrt mit Costa aus? Wo du sagst, und deswegen würde ich es eigentlich immer wieder machen.
Sie werben ja auch mit sozusagen mit diesem italienischen Lebensgefühl und das kann ich halt tatsächlich eins zu eins unterschreiben. Es ist kein Stress, es ist kein Druck, es ist einfach relativ entspannt. Sie sind alle super freundlich, ja, und dementsprechend, also ich würde jederzeit wieder auf dem Costa-Schiff. Ich weiß nicht, ob ich wieder ab Hamburg fahren wollen würde, ja, aber überall anders, Mittelmeerraum, Kanaren oder sonst irgendwas, also da kriegt man mich auf jeden Fall aufs Schiff.
Das. So, jetzt habe ich noch zwei Fragen, Oliver,
bevor bitte, du da anfängst. Bitte, nein, alles gut.
Ja, tatsächlich, zwei Fragen sind mir jetzt mal eingefallen. Und zwar, wie sieht's denn aus von wegen Entertainment an Bord? Ist da auch so viel wie jetzt bei AIDA oder MSC geboten, dass an jeder Ecke irgendwo was gemacht wird? Oder ist es ein bisschen gediegener? Und die zweite Frage, ja, die stelle ich vielleicht nachher nochmal, aber was hat dir denn bei Costa weniger gefallen?
Also Entertainment-Angebot her, es ist auch so, dass sie ziemlich zentral im Schiff eben eine ein Theater haben oder eine Bühne, die du halt auch noch so hoch und runter fahren kannst und alles Mögliche, wo dann auch teilweise Akrobatik stattfindet und sowas. Ist halt dadurch, dass du von allen Seiten durchlaufen kannst, halt mehr so Durchlaufbetrieb, ist aber auch die Bar, die am längsten sozusagen geöffnet hat, dann so noch nachts. Und da findest du halt immer irgendwie was. Da wird dann untertags wird dann auch noch VR mit angeboten und keine Ahnung was. Also es ist auf jeden Fall genug da. Ich bin halt jetzt in einem Alter, würde ich mal sagen, wo ich noch nicht diese ganze Rentnerbespaßung brauche. Ja, wo ich sage.
Es soll auch junge Leute geben, die gerne Bingo spielen.
Ja, aber
ja.
Ich sag, die gibt es auch. Nee, ich bin halt jetzt nicht, ich vom Typ her bin halt einfach weniger, die sich irgendwelche Shows anschaut. Es gibt ein Theater, wo dann auch teilweise Disco dann an manchen Abenden danach noch mit drin ist. Tanzvorführungen, sie haben wechselnde Programme mit an Bord, verschiedene Künstler mit an Bord. Also es ist auf jeden Fall für jeden was dabei, findest du immer auch schön in der App dann angezeigt. Kannst dir dann auch anpingen, was du sehen möchtest. Die Shows finden auch immer zweimal sozusagen statt. Einmal, dass es die späte Essenszeit vorher schaut und einmal, dass es die frühe Essenszeit nachher schauen kann. Also da schauen sie auch drauf. Es wird dann teilweise auch noch live in die Zimmer übertragen, wenn du sagst, okay, heute geht es mir nicht ganz so gut, ich bin ein bisschen seekrank, dann flackst du dich ins Bett und guckst es dir da an, ja, weil die haben natürlich auch wie AIDA ihr Kamerateam mit an Bord, die haben Kameras installiert und sowas dahinter. Also verpassen tust du nichts. Ja. Mhm. Auch was, was ich am Anfang etwas lernen musste, dass ich nicht alles auf jeden Fall immer mitmachen muss, weil ansonsten bist du einfach irgendwann im Stress.
Absolut.
Genau, und das Einzige, wo ich jetzt auch sagen muss, was mir bei Costa nicht so gefällt, ist die fehlende Waschmöglichkeit, wie ich es bei anderen Reedereien kenne. Zum Beispiel bei AIDA und bei Cunard.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne sie nur von AIDA.
Cunard hat auch tatsächlich Waschräume.
Das war jetzt eine wunderbare Überleitung. Eigentlich, wenn ich nicht doch noch eine Frage hätte zu Costa.
Ja, dann auch.
Nein, weil du vorhin gesagt hast, der Altersdurchschnitt ist eher jünger und das Thema Party ja eben auch viel. Und ich weiß natürlich, viele AIDA-Gäste, die mögen auch gerade diese Party im Beach Club, wenn wir jetzt bei den großen Schiffen sind, oder auf dem Pooldeck, wenn wir bei den Sphinx-Schiffen sind. Wie sieht es denn so mit klassisch Party bei Costa aus?
Ja, also abends, wie gesagt, in der einem Theater, da fahren sie dann die Bühne wirklich ebenerdig runter, dass du nur noch vorne ein bisschen was hast. Da wird aufgelegt, da haben sie verschiedene Partys, wo dann noch getanzt und gehottet wird. Also du kannst dir echt bis in der Früh um 5 da dich vergnügen auf dem Schiff.
Also das ist dann eher so mit DJ und wie in einem DJ. Club sozusagen. Ja. Aber jetzt weniger so dieses, jetzt fällt es mir halt wirklich bei den großen Schiffen ein, die halt dann im Beach Club abends ihre Liveband haben, wo halt dann wirklich eine Stunde mit Live-Musik wirklich Party gemacht wird, ne? Also
da ist jetzt eher Party mit tatsächlich mit DJ, ja, weil Italiener Liveband, also ja. Okay. Genau, also da haben sie dann kein gemischtes Publikum. Sie haben halt auch verschiedene Bereiche, also sie haben ja auch einen Innenpool, wo dann zum Beispiel eben die Silent Disco ist. Ja. Natürlich bei Costa auch eine Silent Disco darf da nicht fehlen, so wie es halt bei anderen dann auch mit dabei ist.
Die Klassiker, die Kreuzfahrt-Klassiker.
Ja, diese Evergreens, die du halt überall hast und die auch einfach Selbstläufer okay. sind. Das ist auch kein Stress und kein Thema. Wie gesagt, es macht Spaß, du hast immer irgendwo was und du hast es halt nicht immer am gleichen Fleck, sondern du hast es an verschiedenen Orten, ja, was dann auch nochmal entzerrt. Du hast aber natürlich auch irgendwie eine Jazzbar, wo dann Jazz gespielt wird oder Klavier oder sonst irgendwas. Also solche Bars gibt es auch. Also es gibt auf dem Schiff komplett für jeden irgendwo sein Fleckchen. Ja, wie es auch auf anderen Schiffen.
Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, ich meine, wenn man den Spa-Bereich sich komplett spart, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, und AIDA wirbt ja mit dem größten Spa-Bereich sozusagen an Bord, und jetzt, wenn ich jetzt wirklich Cosma und Nova angucke. Das halte ich mal für
ein Gerücht.
Naja, wir reden von Fläche wahrscheinlich. Da könnte es wahrscheinlich schon, aber sei es drum, wenn es nicht, lass es einen großen Spa-Bereich sein. Wenn du bei der Cosma und bei der Nova den Spa-Bereich auf ein Minimum reduzierst, hast du natürlich fast ein halbes Deck quasi, wo du plötzlich zusammen einfach Fläche hast, die du mit Bars oder anderen Lokalitäten ausstatten kannst. Ja, das gibt natürlich Möglichkeiten. Ne? Also da ist dann plötzlich Platz. Ja.
Eine richtige Pizzeria zum Beispiel, ja.
Wobei ich sagen muss, dieses Mamma Mia auf AIDA Cosma finde ich schon sehr, sehr gut. Auch die Pizza ist sehr, 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 sehr gut.
Olli, weil du gerade sagtest, Spa-Bereich, ich glaube, der Trend geht sowieso dazu, kleinere Spa-Bereiche reinzubauen, weil ich glaube, dass nur wir Deutschen und vielleicht der ein oder andere Skandinavier da so viel Wert drauf legt, in eine Sauna gehen zu können und einen tollen Spa-Bereich zu haben. Man sieht sogar jetzt auf der neuen Mein Schiff Relax und Flow, die Bereiche sind deutlich kleiner zu den anderen Schiffen im Vergleich. Beziehungsweise wieder nicht mehr so viel Wert drauf gelegt, wobei zum Beispiel der 1 und der 2, das alles nach vorne raus ist, die Panoramasauna mit 150, also für 150 Leute nach vorne raus, ja. Da ist jetzt alles wieder auf die Seite und doch kleiner, ja. Sogar der Sportbereich ist kleiner bei der Relax and the Flow. Also ich glaube, das genau, was du gerade beschrieben hast, mehr Fläche für die Allgemeinheit zu haben und weniger für die paar, die Sport machen wollen und vielleicht für die in den Spa-Bereich zu gehen. Es ist
Wobei, ob es der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Also bei meinem Schiff mag es das vielleicht sogar sein, weil es inklusive ist und man deswegen damit nicht jetzt so viel verdienen kann, wenn man jetzt mal von Spa-Anwendungen absieht. Bei AIDA, wo ja der Spa-Bereich mittlerweile kostet, also auf den kleinen Schiffen, ist es natürlich ein Profit-Center, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Und die Preise sind jetzt schon auch, also mittlerweile kostet eine Stunde, wenn du spontan in den Spa-Bereich gehst, 7 €. Das ist jetzt schon nicht wenig. Ja, und auch wenn du so eine Tageskarte bist, du bei 50-60 €, glaube ich, ganz schnell. Also da kann man schon auch, kann man schon Geld verdienen, glaube ich, ne? Weil der deutsche Gast, glaube ich, schon gerne in die Sauna geht und so
weiter. Aber das ist genau der Punkt, der deutsche Gast, ja. Tatsächlich gibt es US-Reedereien, die ihre Spa-Bereiche komplett rausreißen und eben Allgemeinheitsbereiche schaffen. Und gerade so, wenn ich jetzt mal bei MSC unterwegs war oder so, da siehst du ja auch, die Leute sind ja gar nicht darauf eingerichtet, dass man da mal ins Spa geht. Die gehen halt da in ihren Alltagsklamotten. Da ist keiner mal, der mal mit dem Bademantel übers Schiff läuft. Und ich glaube einfach, dass so die Allgemeinheit und die auch das internationale Publikum das Spa gar nicht so nachfragt. Vor allem, wenn es nicht inkludiert ist. Ja. Wenn ich überlege, bei MSC hier auf der Seaside, wo ich ja war im Januar, hey, da hat der Tagespass 60 € pro Nase gekostet oder 70 waren so, 69 waren sogar. Und der Spa-Bereich war, also ich habe mich wahnsinnig geärgert, weil er erstens total überfüllt dann auch war. Die haben dann auch alle
aber das dann trotzdem, also schon gut und, besucht.
Ja, und dann fand ich ihn auch nicht schön. Da war furchtbar. Ja, da hat bei uns jedes zweite Waldhotel einen besseren Spa-Bereich.
Ja, also der mag sicherlich. Ja,
generell glaube ich, bei uns halt in Deutschland, wir legen halt auf das alles Wert.
Ja,
halt
genau, unsere genau. Kultur.
Ja, aber da können sich eben Reedereien differenzieren. Ja, das wird aber dann für denjenigen, der halt den Spa-Bereich mag, der wird dann tendenziell vielleicht eher nicht zu den amerikanischen oder jetzt MSC oder Costa, aber er sagt, nö, das ist mir schon wichtig. Ja, und dann bleibt man vielleicht dann doch eher bei AIDA oder mein Schiff. Möglicherweise. Ja. So, jetzt sind wir wieder weg von... Ja, genau. Jetzt habe ich die Überleitung vorhin... kriege ich nicht mehr so gut hin. Cunard. Wie es der Zufall so will, und es war wirklich ein Zufall, ich habe es jetzt nicht absichtlich in Vorbereitung auf unseren Podcast gemacht, sondern ich habe ein Webinar von Cunard gesehen, das ich in live sogar schon mal bei einer Veranstaltung in Ansätzen hatte. Und da war eine schöne Folie, wo so ein bisschen die Vorurteile zu Cunard aufgeführt waren. Und ich lese nochmal so ein paar vor. Zu langweilig, nur alte Leute, zu steif, nur Amerikaner und Engländer, zu teuer, zu eng. Das waren so ein paar Schlagworte, die da standen. Und spontan hätte ich gesagt, naja, Cunard ist so eine traditionsreiche britische Reederei, verbinde ich jetzt hier so mit der Atlantiküberfahrt. Ja, das hätte ich jetzt erstmal so auch wahrscheinlich vermutet. Und jetzt, Charlotte, sag mir, ist es so?
Teilweise ja.
Okay.
Teilweise ja. Also wirklich, der Altersschnitt ist wirklich sehr hoch. Ja, also du hast teilweise in den Fluren, wo die Kabinen sind, halt einen Rollator oder Rollstuhl neben dem anderen stehen. Ja, wo man denkt so, okay. Von den Kabinen her, also ich hatte echt, 2023 war ich mit der Queen Mary 2 unterwegs. Ich muss sagen, ja, es ist, also auch dem Schiff sieht man seine 20 Jahre an, was nicht schlimm ist.
Ist das
ja
schon,
also
20 Jahre alt? Ernsthaft?
Ja, also mittlerweile sogar 21, glaube ich sogar. Die hatten letztes Jahr 20-Jähriges. 2004 sind sie getauft worden, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das war 2004. Ja, du hast echt diesen alten Schick. Es ist immer noch ein wunderschönes Schiff. Ja. Mit viel Teak, mit einem ganz speziellen Charme. Ja, es ist groß, es ist nicht so voll von den Leuten her, was auch sehr schön ist, weil es sich verläuft. Ja, du hast halt diesen alten Schick. Und wenn du sagst, okay, du möchtest eine Reise zum Entschleunigen, dann ist das Schiff auch was für dich. Ja, das ist jetzt aber kein Schiff für den typischen AIDA-Fahrer, der sagt, oh, und Party und hier und da und Family und Kinder treffen und Alleinreisenden treffen und dies und das und jenes, sondern nein, also das.
Das heißt, das Tagesprogramm sieht dann schon anders aus.
Das sieht anders aus, ja. Es gibt tatsächlich immer den Afternoon-Tee, ja, wo sie dann halt auch wirklich, also die Queen Mary hat einen Ballsaal, also wirklich einen Saal, ja, der richtig groß ist mit wirklich auch dem Boden zum Tanzen, damit du halt auch wirklich hier deinen Walzer und keine Ahnung was da drehen kannst. Wo auch eine Bühne ist, wo eine Band draufsteht und keine Ahnung, und gib ihm. Ja, und außenrum hast du dann halt echt diese vielen kleinen weißen Tischchen eingedeckt. Ja, also die haben auch noch ihre Tischdecken, ja. Also das ist vollkommen berechtigt, die dürfen das auch alles behalten, ja.
Werden sie auch sicher nicht abschaffen. Ja,
nein. Das gehört zur DNA wahrscheinlich.
Es gehört zu denen, ja. Und also ich finde, du hast, wenn du mit QNAD reist, schon mal auch eine gewisse Erwartungshaltung, ja. Also da erwarte ich auch einfach was anderes, als wenn ich mit einer AIDA fahre. Ja, bei der AIDA erfahre ich, wie gesagt, oder erwarte ich eben das Buffet-Restaurant, und bei QNAD erwarte ich halt den Butler mit den weißen Handschuhen. Es ist so.
Ja? Der ist in meinem Kopf definitiv vorhanden.
Der ist vorhanden. Und zum Afternoon-Tee, wenn die dann halt wirklich, also da gehen dann nachmittags um 3 die Flügeltüren von diesem Ballsaal auf der Queen Mary 2 auf. Und dann musst du auch dementsprechend gekleidet sein. Also unter Bluse bei der Dame geht halt gar nichts. Ja? Also wenn du da in Jeans und T-Shirt an rückst, wirst du wieder weggeschickt.
Smoking, ja. Und so weiter, ja.
Ja, also Jackett zum Abendessen ist auch Pflicht, ja, außer im Buffet-Restaurant. Ja, aber im Bedienrestaurant musst du definitiv ordentlich gekleidet sein.
Oh.
Und das hat halt schon Charme. Ja, also ich persönlich finde es schon schöner, wenn ich im Bedienrestaurant sitze und da sitzen alle gut angezogen, als wenn der Nächste halt in Jogginghose da sitzt.
Ja? Also ich glaube, da unterschreiben wir fast alle. Wobei ich sehe das auch in vielen Facebook-Gruppen, das ist eine heftige Diskussion, dieses Thema Kleidung oder Dresscode beim Abendessen. Manche sehen das ganz entspannt, manche sind da sehr dogmatisch. Also ich muss gestehen, ich finde es auch schöner, wenn man sich ein bisschen schick macht. Und ein bisschen schick heißt bei mir, ja, lange Hose und ein Hemd bei Herren. Ob ich jetzt das Sakko bräuchte, weiß ich nicht.
Du darfst es ja dann am Tisch ausziehen und über den...
Zu großzügig.
Ja, zumindest brauchst du keine Krawatte, außer an den Galaabenden. Also es gibt auch bei QNAD tatsächlich 2 Galaabende, also mindestens einen bei einer einwöchigen Reise, bei einer längeren Reise tatsächlich auch 2. Und da ist dann auch ein Thema, und dieses Thema steht aber schon vor der Reise fest, damit du natürlich das Richtige einpacken kannst.
Wobei, jetzt nochmal kurz zu dieser Folie. Ich meine, da ist ja der Begriff zu steif. Das wird hier als quasi negativer Begriff gesehen. Andererseits erwarte ich ja fast schon von so einer QNAD-Reise, dass sie eigentlich steif ist, weil das ja sozusagen das ist, was ich damit verbinde. Ich wäre ja enttäuscht, wenn es nicht so wäre wahrscheinlich. Also
man will ja diesen Transatlantik-Schick, den man dann da so quasi die so von früher noch im Kopf hat und so, wollen ja viele. Übrigens, QNAD, die einzige Reederei, die so Kreuzfahrten anbietet, wo auch Haustiere mit an Bord.
Ja, es gibt auch ein extra Hundedeck sozusagen, richtig, wo dann der Hydrant und die Laterne stehen.
Ernsthaft?
Und dann die Hunde.
Ja, ja. Wusstest du nicht? Ja.
Nein.
Tatsächlich, doch.
Ich zeig dir Fotos.
Ohne jetzt in die Details zu gehen, aber ich meine, Tiere haben Bedürfnisse, wir Menschen auch. Aber wir haben
Katzen und Hunde sind an Bord willkommen, tatsächlich.
Wow. Okay.
Klassischerweise auch, weil das man natürlich früher auch hatte in dieser klassischen Transatlantik-Geschichte, durften die Leute natürlich ihre Tiere mitnehmen, und da waren die Hunde und Katzen auch mit an Bord. Und das haben sie bis heute auch beibehalten. Ja. Auch das ist DNA. Ja, das ist
wahrscheinlich aus Tradition heraus. Würde man, auch wenn es wahrscheinlich kaum genutzt wird in der Praxis, aber ja, würde man es wahrscheinlich nicht mehr erlauben, wäre der Aufschrei dennoch wahrscheinlich gigantisch.
Ja, so wie auf den deutschen Schiffen auf den einzigen der Welt auf dem Balkon geraucht werden darf.
Wobei ich warte nur, das ist ein eigenes Thema für sich. Nein, aber nochmal zum Thema Dress. Also ja, okay, das heißt, ich bräuchte die Krawatte, ich bräuchte das Sakko und für 2 Themenabende passende Kleidung. Da wäre mein Koffer voll. Aber gut.
Also da musst du auch mit einem großen Koffer kommen. Also da geht es nicht mit dem kleinen Handgepäck. Aber es ist sehr schön und es macht auch sehr viel Spaß. Es ist jetzt nicht so, dass alle auch tatsächlich dann halt wirklich in dem Look rumlaufen, weil es gibt halt 3 oder 4 feste Themen. Ja? Also einmal gibt es eben die 20s. Ja? Also da ist man dann schon gewillt, als Frau so ein Flapperkleid oder sonst irgendwas oder was mit Pailletten einzupacken.
Das muss man aber erstmal haben.
Das muss man erstmal haben, ja. Natürlich hat das dann nicht jeder, aber die Leute ziehen sich dann schon am Galaabend schon schicker an. Es gibt auch ein Maskenball, ja, als Thema, wo dann die Leute oder wo sie auch dann venezianische Masken verkaufen an Bord, dass du da dann auch eine mit anziehen kannst. Und das hat schon echt Style. Also das ist echt was, wo ich mir denke, so, also, das ist cool.
Ich habe das ja schon bei dem MSC Cruise Night Podcast gesagt. Da gab es ja auch diesen Galaabend. Und ja, mein Zitat war, das gab der Kreuzfahrt ein Riesenstück Würde zurück im Vergleich zu anderen Anbietern. Ja. Und ich fand das auch toll. Und wenn ich jetzt so an deine Ausführung denke, ich stelle mir das schon cool vor, bin mir aber trotzdem nicht sicher, ob ich dann trotzdem so eine Reise machen wollen würde.
Ja, also das Schöne ist, du musst ja nicht. Du wirst nicht gezwungen.
Ich muss die Reise nicht buchen, das stimmt.
Nein, auch selbst wenn du die Reise buchst.
Und nein, auch damit zu machen. Du kannst ja an dem Abend einfach woanders hingehen.
Ja. Du kannst dann einfach ins Buffet-Restaurant gehen. Ist dann auch vollkommen fein. Wenn du sagst, okay, ich habe keinen Bock auf Smoking, ich bleibe in meiner Jeans und T-Shirt oder ich bleibe in meiner Jogginghose, dann gehst du bitte einfach ins Buffet-Restaurant.
Wobei jetzt gerade Buffet... Entschuldigung, Thorsten, mach du.
Ja, ich sehe dich gerade nicht mehr im Ding, deswegen weiß ich nicht, dass
das ich bin ja, ich bin
ja, genau. Also pass auf, wir hatten ja letzte Woche, habe ich ja erzählt, ich war auf Phoenix-Schiff-Besichtigung in Köln und wir hatten da auch von Phoenix dann eben genau dieses Thema kam auch, weil Phoenix hier Traumschiff, da kennt man ja noch das Captain's Dinner mit der Eisbombe am Schluss. Genau. Klassiker.
Den Fontänchen. So Feuerwerksfontänchen.
Genau, also, ja, aber tatsächlich. Da ging es vor allem auch um Dresscode an Bord, weil dann wurde auch gefragt, ja, sag mal, wie ist denn das bei euch? Müsst ihr das denn immer noch machen mit diesem Smoking-Zwang an dem Captain's Dinner? Dann haben sie auch gesagt, nee, du kannst an Bord eigentlich ganz leger mit Polohemd rumlaufen, gar kein Thema. Aber halt am Captain's Dinner ist es einfach gewünscht, dass man sich entsprechend dann kleidet. Und wenn du an dem Abend keinen Bock auf schick anziehen hast, geh doch einfach ins Buffet-Restaurant oder alternativ irgendwo hin. Und ich denke, bei Kunert werden sie es genauso
machen. Wobei, dann nimmt man sich natürlich schon so ein bisschen von dem Erlebnis dessen, ne? Ich meine...
Ja, das ist deine eigene Entscheidung.
Okay. Ja. Ja, also...
Ah, ein Fußballspieler kommt ja auch nicht im Badeanzug zum Fußball.
Ja, das stimmt natürlich.
Ich bin ja Münchnerin. Ja, und hier in München, da gibt es so jetzt dann Fasching bald wieder, also das heißt Wiesen, wo sie alle dann in Tracht rumrennen. Also ganz ehrlich, also wer es möchte, der kann es anziehen, wer es nicht möchte, zieht es nicht an. Ja, also wir sind da sehr inklusiv mittlerweile.
Du meinst, man wird auch ohne Lederhose oder Dirndl auf der Wiesen nicht schräg angeschaut.
Ja, du wirst auch ins Zelt gelassen, natürlich, aber es ist halt so, fühlst du dich dann dazugehörig? Ja,
du bist
oder
halt
nein?
Der Einzige, der halt dann wahrscheinlich anders rumläuft und dann natürlich so ein bisschen also im Mittelpunkt auch, steht.
Ja, also von mir aus bist du auch im Bonzi oder im Einhornkostüm auf der Wiesn. Ja, bleib dir überlassen. Also du wirst dann nicht deswegen abgewiesen, es ist halt nur so, möchtest du das oder möchtest du es nicht?
Aber okay, Haken dran verstanden, wer es will, der kann und wer nicht möchte, der lässt es halt. Also, wenn ich mit Cunard und den Klischees zu Cunard 1 nicht verbinde, dann ist es ein Buffet-Restaurant.
Tatsächlich ist bei Cunard das Frühstück immer im Buffet-Restaurant. Also dementsprechend, da ist dann schon gut was los und da ist auch viel was los und du bekommst aber auch im Buffet-Restaurant bis nachts um 1 auch noch was zu essen. Ja, also die bauen um Mitternacht tatsächlich auch noch mal ein bisschen ein kleines Buffet auf, so als Late-Night-Snack.
So, ich erinnere mich, Thorsten, als du von deiner MSC-Reise in Amerika gesprochen hast, hast du erwähnt, dass das Essen schon so ein bisschen amerikanisiert war?
Deutlich, ja.
Ja. Jetzt bin ich wieder bei den Klischees. Jetzt denke ich so an die britische Küche. Was soll ich sagen? Da fallen mir jetzt wenig Highlights ein. Nein, aber wie muss ich mir denn das Buffet oder auch generell die Küche an Bord von Cunard vorstellen?
Wir nehmen das Lamm mit Minzsoße.
Genau. Und das warme Cevicia. Genau, ja. Wie bei Asterix und Obelix. Ja. Nein, es ist tatsächlich... Mehr, ich würde jetzt sagen, das interkontinentale Frühstück, was man kennt, wo halt für alle ein bisschen was mit dabei ist. Ja, du bekommst aber auch eben deine Baked Beans, du bekommst dein Egg Benedict. Also du bekommst halt so die ganzen Klassiker, die wir Europäer auch kennen. Ja? Ich weiß jetzt nicht, wenn du aus dem asiatischen Raum kommst, ob du dann ganz glücklich wirst. Mhm. Ja? Weil die essen ja doch eher ihre Süppchen zum Frühstück.
No rice, no power.
Wobei, die gäbe es jetzt bei AIDA und Co. wahrscheinlich auch nicht, ne? Also die asiatische Frühstücksecke. Also von daher, gut, das wäre jetzt kein...
Ja, aber auch mal toll. Damit hätte man mich.
Ernsthaft?
Ja. Echt? Ich bin gelernte Hauswirtschafterin, also ich bin es gewohnt, in der Früh um 9 schon Schweinebraten zu essen.
Damit hätte ich wahrscheinlich kein Problem, aber ich erinnere mich an meine, ich komme ja auch aus der Hotellerie und... Da muss ich gerade wirklich schmunzeln. Es scheint, also wir hatten sehr viele japanische Gäste, weil wir eine japanische Airline bei uns im Hause hatten. Und wir hatten ein Waffeleisen auf dem Frühstücksbuffet. Und das Konzept eines Waffeleisens war nicht allen asiatischen Gästen geläufig. Und die haben alles Mögliche in dieses Waffeleisen gepackt. Und wir hatten in der Tat auch eine asiatische Frühstücksecke, die wir aufgebaut hatten mit Reis und Süppchen hier und Süppchen da. Ja, ist eine Geschmackswelt, die ich jetzt zum Frühstück halt als Mitteleuropäer nicht unbedingt bräuchte. Nicht, weil es deftig ist, sondern einfach, weil es halt aber, glaube ich, ja, schon eine sehr intensive Geschmackswelt ist, ne? Also ganz grundsätzlich. Aber gut, das heißt aber, ich fühle mich als Mitteleuropäer auch im Buffet-Restaurant bestens aufgehoben und muss jetzt nicht der typisch britischen Küche frönen, von der ich nicht wüsste, was sie jetzt hier typisch, also was sie so ausmacht, aber ja.
Nein, du kriegst auch kein Haggis oder sonst irgendwas. Dementsprechend.
Aber wie würdest du denn die Qualität vom Buffet-Restaurant, also jetzt wirklich mal beschreiben, jetzt mal Spaß beiseite. Also
das Buffet-Restaurant, das kann sich schon sehen lassen, das ist auf jeden Fall eine gute Qualität. Es ist aber auch nichts, wo ich sagen würde, wow, das ist das Buffet-Restaurant. Also ich gehe so gerne generell ans Buffet. Ja? Weil wenn ich in einen Urlaub gehe, dann lasse ich mich schon so ein bisschen gerne betüteln. Den Luxus gönne ich mir schon, weil zu Hause kochen muss ich ja auch jeden Tag. Dementsprechend finde ich es schön, wenn mir dann das Tellerchen so hingestellt wird. Hier, bitteschön, du hast dich um nichts kümmern müssen.
Ja, also wir meiden es eigentlich auch, definitiv. Ja.
Das ist, was ich vorhin sagte. Ich kenne wirklich ganz, ganz viele, die mittlerweile sagen, nein, wann kann ich endlich die, also ich rede jetzt von AIDA natürlich wieder, wann kann ich die Spezialitätenrestaurants in Maya-Ida buchen, weil wir wollen nicht ins Buffet. Und ich bin gespannt, ich meine, AIDA, jetzt mal einen kurzen Schlenker, Thema Evolution, hat ja durchaus dieses Konzept der Spezialitätenrestaurants auch bei den Umbauten jetzt im Fokus. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wo da der Trend, und das bezieht sich jetzt wirklich rein auf AIDA, bei den beiden neuen Schiffen hingeht, ob man hier wirklich nochmal stärker das Thema Spezialitätenrestaurants in den Fokus nimmt. Und ich weiß natürlich, dass der typische AIDA-Gast ein Buffet-Restaurant-Gast ist. Aber ich glaube, der Trend ist schon, und wenn er auch vielleicht nur langsam kommt, so ein bisschen mehr Hinrichtung Service am Platz.
Wir warten auf den ersten AIDA Main Dining.
Also ganz ehrlich, ich würde den nutzen.
Definitiv. Ich glaube, da geht es auch hin, weil wenn man so mal vergleicht, also wir hatten es jetzt gerade von Buffets oder du hattest es gerade von Buffets. Ja, heute quatschen wir eh nur übers Essen. Gell?
ist ein wichtiges Thema.
Ich glaube, ich muss dann einfach nochmal. Muss dann einfach nochmal wiederkommen. Also reden wir hier 5 Stunden.
Ja, also ich meine, du hast ja die nächste Kreuzfahrt mit MSC ausstehend. Und,
ja, in 2,5 Wochen.
Nein, ich meine jetzt Charlotte. Also auch. So. Also ihr vielleicht.
Ja, wir beide.
Ja, siehst du. Und dann vielleicht machen wir nochmal eine Folge zu MSC. Unterwegs. Nochmal so gesammelt. Dann machen wir nochmal eine Folge zu MSC und schmeißen nochmal unsere MSC-Erfahrungen, die frischen, die bei euch beiden frisch sind, zusammen.
So. Ja, die Charlotte hat gerade gefragt, wo ich als nächstes hingehe. Also ich weiß nicht, ob sie schon erwähnt hatte, in 2,5 Wochen geht es bei mir los. Von Hamburg eine Transreise Richtung Madeira. Über Southampton und Le Havre, also die klassischen
Metropolen.
Genau, und dann über Guyon und La Coruña. Rüber nach Madeira.
Würde ich das mal übertauschen.
Tolles Routing, ja, absolut. Deswegen habe ich die auch ausgesucht und dann hängen wir noch eine Woche Madeira hinten dran. Weil wir schon immer mal, wir waren mal nur im Zuge einer Kreuzfahrt in Madeira einen Tag und dann haben wir gesagt, es gefällt uns so gut, ey komm, dann bleiben wir gleich noch eine Woche. Hat auch mit den Flügen so gepasst, mit dem Rückflug. Dann habe ich mich noch eine Woche in ein schönes Hotel in Madeira eingeladen.
Sehr schön. Wenn ihr eine Route braucht für einen schönen Tagesausflug mit dem Mietwagen, ich hätte da was von meiner letzten Reise, was ich nicht benutzen konnte, weil Madeira ausgefallen ist.
Wenn dir was einfällt, immer her damit.
Ich freue mich, ich bin nächstes Jahr auf Madeira.
Ich bin sogar an Silvester auf Madeira dieses Jahr auch noch, weil die Mein Schiff Relax kommt noch. Da gehen wir am 26. Dezember dann an Weihnachten, am zweiten Feiertag, fliegen wir nach Teneriffa und dann geht's zu Silvester zum Feuerwerk nach Funchal.
Was sensationell sein soll. Aber wo wir gerade von zukünftigen Reisen sprechen, hatte ich schon erwähnt, nein, ich hatte es nicht erwähnt, weil wir hatten ja Sommerpause. Ich erzählte ja davon, dass, jetzt muss ich kurz überlegen, letztes Jahr, wir reden von 2024, meine Islandreise ausgefallen ist, weil das Schiff nicht da zur Verfügung stand in dem Zeitraum. Und jetzt im April nächsten Jahres 2026 wird sie nachgeholt. Island ist gebucht. So, das heißt, ich musste meine alten Reisevorbereitungen wieder rauskramen. Und da bringt mich, es kommt ja schon die nächste Idee, wo ich gerade drüber spreche. Wir sollten mal eine Folge machen, wie wir eigentlich so unsere Reisen vorbereiten. Wie wir eine Reise schön planen. Oder,
oh, da müsst, unsere, ja, warte.
Charlotte. Da müsst ihr dann zu zweit nur reden, da könnt ihr mich nicht mit ins Boot holen. Ich plane nicht.
Ja, Olli unsere Gedanken raus. Verschmelzen sich bereits. Unsere Gedanken verschmelzen, weil genau die Idee hatte ich letztens auch
schon. Ja, siehst du, das Logbuch wird rausgeholt, wird notiert. Muss ich direkt nachholen nach dem Aufnehmen. Ja, wunderbar. Aber jetzt kommen wir ganz weit weg von QNAT. Wir waren bei dem C für QNAT stehen geblieben. Also das heißt, Essen würdest du
interkontinental, guter Standard. Ich persönlich finde es nicht so liebevoll angerichtet wie zum Beispiel auf einer Costa. Ja, nur weil ein Teller einen goldenen Rand hat, ist es deswegen nicht für mich hochwertiger. Also ja, du hast bei QNAT echt schönes Geschirr, hochwertiges, also wirklich hochwertiges Porzellan. Ja, mit Struktur hier, da, tralala. Also das stelle ich mir auch immer persönlich in Graus vor zum Reinigen. Selbst wenn es doch eine Industriespülmaschine geht, weil da muss der trotzdem aufpassen wie Sau. Ja, damit ihr da nicht von der Farbe abblättert.
Das Dekor oder das weggespült wird.
Ja. Ja, also wie gesagt, also Gastronomen kennen es vielleicht. Je glatter ein Geschirr, desto einfacher geht's eigentlich. Aber so schneller schaut es halt auch leider auch abgeranzt aus.
Ja.
Aber ja. Da könnte sich QNAT schon noch mal persönlich, meiner Meinung nach, ein bisschen mehr Mühe geben beim liebevolleren Dekorieren der Speise.
Aber geht es jetzt nur ums Dekorieren oder um den Geschmack?
Geschmacklich ist es solide. Selbst da finde ich, ist es bei Costa ein bisschen besser, weil es einfach vielfältiger ist. Also wie gesagt, ich habe ja vorhin von diesem Sardellenpesto gesprochen. Ja, es gibt jetzt bei QNAT das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, dass es halt mal Escargot gab. Ja,
das wäre jetzt auch nicht so meins, so die Schnecken.
Ich habe sie probiert. Ja, also sie waren jetzt nicht besonders knoblauchlastig. Ja, ich bin ja sehr experimentierfreudig, aber es sind solide Gerichte. Ja, du hast halt dann teilweise echt noch Salate, aber die Salate sind halt dann auch so, ja, 5 grüne Blätter und 2 Tomätchen.
Okay.
Also das ist halt dann so.
Da ist noch Potenzial nach oben.
Was mich aber wiederum nochmal kurz zurück auf Thorstens Frage bringt, was mir bei Costa nicht so gut gefällt, ist, es gibt keinen Salat. Es gibt im Menü keinen, also nicht wirklich so Salate tatsächlich oder auch kein Hauptsalat oder sowas. Also das ist das, wo ich sage, okay, das ist was mir bei Costa manchmal so ein bisschen fehlen würde. So ein richtig schöner, knackiger, frischer Salat. Ja,
Hättest du denn im Buffet-Restaurant so eine Salatbar, wo man sich dann einrichten könnte? Ich meine, dass es beim Menü nicht dabei ist, ja. Das ist tatsächlich bei vielen, weil das wird oft vergessen. Ja. Aber kann man dann wenigstens im Buffet, weil bei MSC im Januar war es jetzt so, dass es da echt schwer war, sich ein bisschen Rohkost oder so zusammenzubauen. Ohne das einseitig.
Wobei auf meinem MSC-Trip gab es zumindest als Vorspeise gab es ab und zu mal einen Salat.
USA, Olli. USA.
Ja, so, ja, gut, ich vergaß. Ja, ja.
Die verpacken lieber gerne.
Ja.
Genau, also auf dem Buffet gibt es schon Salat, ja, wo man sich dann auch ein bisschen zusammenpacken kann. Ja, oder zusammenpacken lassen kann, weil es ist ja alles immer bedient.
Ja, klar.
Mhm. Ja, aber so abends gibt es halt wirklich kaum Salat.
Okay.
Also es gibt mal ein Couscous-Salat. Wow.
Das ist jetzt halt kein klassischer Salat?
Nein. den gibt es wiederum bei QNAT. Also bei QNAT kriegst du halt ab und zu als Zwischengang deinen Salat. Aber ja, das Dressing ist dann manchmal etwas homöopathisch aufgetragen. Mhm. Oder es ist halt das Standard-Joghurt-Dressing, was mich jetzt auch einfach nach so vielen Jahren nicht mehr abholt. Hm. Wenn es mal zwischendrin eine Brühe gibt, dann sind es klare Brühen, die jetzt auch gerne ein bisschen mehr Pfiff haben könnten. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es an mir liegt, dass ich gerne Sachen gerne ein bisschen gewürzter habe oder gerne vielfältiger im Geschmack habe. ja, als der Standard-Cunard-Gast. Für den scheint es ja fein zu sein.
Jetzt ist die Frage, jetzt komme ich wieder auf diese Folie und die Klischees. Du hast eben den Begriff Standard-Cunard-Gast genannt. Klischee wäre hier nur Amerikaner und Engländer. Wie ist es denn?
Also auf den Reisen, wo ich mit Cunard unterwegs war, waren es überwiegend halt die Engländer tatsächlich. Mhm. Und Altersstruktur, also ich habe mit meinen zarten 37 Jahren den Altersschnitt erheblich gesenkt. Das Durchschnittsalter ist nämlich 70 aufwärts.
Oha. Ja, gut.
Deswegen hat Cunard auch ein bisschen mehr Kühlkapazitäten mit am Schiff als andere. Ich sag nicht, okay. Ich war ja auf der AIDA Cosma und war da leider in der Verlegenheit, dass ich zum Arzt musste. Und da habe ich einmal rotzenfrech gefragt, wie viel Kühlkammern denn ist es auf einer AIDA Cosma, wo 6000 Leute draufpassen.
Wie viel haben Sie?
2.
Okay. Ja, gut.
Was nicht viel ist.
Nee, aber bei dem Altersdurchschnitt wahrscheinlich vollkommen ausreichend.
Ja, vollkommen ausreichend. Aber wie gesagt, Cunard hat halt dann schon mit 6 Kühlkammern da schon ein bisschen mehr.
Okay. Aber das war jetzt ein Übergang. Wir kommen von der Gastronomie in die Kühlkammern. Wie komme ich denn jetzt da wieder weg? Okay, gehen wir mal weg von den, gehen wir mal weg. Also wir bleiben bei der Hardware. Das ist sozusagen dann die Gemeinsamkeit mit der Kühlkammer. Wenn du jetzt mal so Kabinen und öffentliche Bereiche, also jetzt bin ich wieder bei den Klischees, ist halt so ein bisschen, ich stelle es mir wie so ein bisschen wie ein Grand Hotel vor, jetzt eher so ein bisschen halt auch schicker und wie es falsch liege ich da oder liege ich goldrichtig?
Es ist definitiv gediegener, ja, also du hast deinen alten Schick auch auf dem neuesten Schiff von Cunard, die haben ja letztes Jahr die Queen Anne getauft, um eigentlich ihren Altersschnitt ein bisschen zu senken, haben es moderner gestaltet. Was ich persönlich finde, was ihnen leider nicht gelungen ist, ja, weil das Publikum war doch relativ ähnlich zu dem, was ich auf der Queen Mary erlebt habe. Ja. Aber generell, ja.
Aber was haben Sie an dem Schiff anders gemacht, um sozusagen ein potenziell jüngeres Publikum anzuziehen?
Sie haben einen größeren Kinderbereich, den du aber selbst nicht besichtigen darfst, wenn du kein Kind an der Hand hast. Der ist komplett abgeschottet, also wirklich abgeschottet, du siehst nicht von außen rein, du siehst nicht durch irgendwelche Türen durch oder sowas. Wo ich mir denke so, okay, ja. Ich kenne jetzt Leute mit Kindern, den hätte ich dann halt schon gern erzählt, wie der ausschaut, aber du kommst halt nicht rein. Ja.
Aber das ist bei vielen so.
Ja, und bei Costa oder sowas gibt es jetzt nicht wirklich zum Beispiel eben diese Bereiche, wo du sagst, okay, da musst du ein spezielles Clubmitglied sein, wo du, sonst kommst du da nicht hin. Na, das hast du bei Cunard aber auch so wie bei MSC hast du ja den Yachtclub. Ja, und bei hier Cunard hast du den Queen's Grill. Ja, ist halt dann sozusagen.
Das ist dann nochmal schicker, nochmal edler, nochmal luxuriöser.
Genau, die haben nochmal ein separates Bedienrestaurant. Die haben dann nochmal separat auch Außendecks, ja, wo du eigentlich als Normalo nicht durch darfst. Ja, im Gegensatz zu MSC haben sie es aber nicht Chipkarten gesichert. Das heißt, es steht halt nur ein Schild dort. Bitte gehen Sie hier nicht durch, wenn Sie nicht dem Kühl angehören.
Gehen zurück in die dritte Klasse.
Ja, da machst du einfach die Tür auf und gehst trotzdem durch zum Gucken.
Okay. Ja,
dementsprechend, also du hast da schon nochmal.
Aber du hast gerade Pooldeck angesprochen. Also jetzt haben wir den typischen Cunard-Gast ja durchaus eher ein bisschen älter verordnet. Aber Pooldeck und Liegen am Pool gibt es trotzdem.
Ja,
und
ja, gibt's trotzdem. Die liegen schon gerne in der Sonne. Die liegen sich auch gerne mal in den Whirlpool oder ziehen halt so ihre 3-4 Bahnen. Aber du findest halt hier nicht den Rutschenpark wie zum Beispiel auf einer Costa oder auf einer AIDA oder auf einer MSC.
Aber es gibt einen Pool, der den Namen Pool auch verdient hat.
Ja, für ein Schiff ausreichende Größe, kann man behaupten.
Eine Frage habe ich noch, weil ich es jetzt nicht auch auf Petto habe bei Cunard. Wie ist es mit Getränken? Gibt es auch Getränkepakete dann? Sind die teuer?
Ja, es gibt Getränkepakete. Die Bordwährung bei Cunard ist US-Dollar. Ja? Mhm. Und die haben einen US-Dollar-Preis sozusagen pro Tag. Ja? Und je nachdem, wie lange du auf dem Schiff bist, so viel kostet halt dann das Getränkepaket. Mhm. Es gibt verschiedene. Es gibt halt das Softgetränkepaket, wo dann eine Cola mit dabei ist, ein Saft mit dabei ist, ein Wasser mit dabei ist, aber alles halt nur im Glas. Also du kannst jetzt nicht irgendwo eine Dose holen. Dann gibt es ein abgegradetes Softgetränkepaket, wo dann alkoholfreie Cocktails auch mit dabei wären, ja, und auch Heißgetränke und alles. Dann gibt es auch noch das klassische eben mit Alkohol, ja. Und wir reden beim Softgetränkepaket, ich glaube, also letztes Jahr waren wir bei $13,90 pro Tag. Ja.
Klingt erstmal fair. Das
ist für ein Softgetränkepaket in Ordnung.
Ja, fair,
Find ich auch noch okay. Bei dem alkoholfreien Paket bist du halt fast bei $40 pro Tag. Ja? Mhm. Und bei dem mit Alkohol bist du bei über $70 pro Tag.
Okay, das ist dann eine Ansage.
Also das ist eine Ansage. Also ich war letztes Jahr mit der Queen Anne unterwegs, es waren 10 Tage. Und da hätte das Getränkepaket mit Alkohol über $700 gekostet pro Person. Ja, und du kannst natürlich da auch nur immer für eine ganze Kabine, also für 2 Personen.
Ja, klar. Ich habe jetzt aus einem speziellen Grund gefragt. Ich habe gerade mal nebenher ein bisschen geluschert und geschaut, wo denn so Kunert überhaupt unterwegs ist und wie so die Preise sind. Die Preise finde ich sehr, sehr fair. Also die reinen Kreuzfahrtpreise, ja. Das ist, ja. Da kommt bestimmt noch eine Servicegebühr. Gibt es da Servicepauschale oder ist die inkludiert?
Ja, musst du bei Getränken oder sowas noch mit draufrechnen.
Nee, aber jetzt nicht für die Reise.
Also, die Trinkgelder zum Beispiel.
Nee, die sind mit dabei.
Die sind inkludiert.
Weil das ist mir auch schon aufgefallen. Ich meine, weil das war auch ja so ein Klischee auf der Folie hier von Kühnert selbst. Zu teuer. Und wir hatten schon mal drüber gesprochen. Gerade auch so eine Transatlantik zum Beispiel war damals für, glaube ich, unter 1.000 Euro zu haben. Und auch aktuell habe ich mal geschaut, die Reisen sind vom Preis her also absolut fair, hätte ich jetzt auch so nicht erwartet.
Nicht bloß das, die haben zum Teil auch tolle Routings drin, weil also ich suche ja meine Reisen weder nach dem Publikum noch nach dem Ding. Ich gucke inzwischen sehr nach den Routings, weil das Routing muss mir gefallen. Mhm. Und die haben jetzt zum Beispiel auch Alaska, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen, wo Alaska schwierig ist. Aber die haben jetzt zum Beispiel ganz tolle Alaska-Routen für wirklich schmalen Taler.
Dafür hast du eine weite Fluganreise natürlich und den entsprechenden Flugkosten dazu.
Ja, die Flugkosten musst du dann ordentlich noch mit draufrechnen. Wie gesagt, Getränke sind halt jetzt auch echt nicht günstig bei Kühnert. Also dementsprechend, ja, es ist jetzt schon, auch wenn Grundpreise recht annehmbar sind, also roundabout für eine Woche zahlst du pro Kabine 3.000 Euro. So roundabout.
Gut, das ist ja ein fairer Preis.
Es ist ein fairer Preis für eine Innenkabine, ja. Also, wie gesagt, geht weiß Gott auch teurer, geht weiß Gott auch günstiger.
Nach oben gibt es immer keine Grenzen. Ja. Das ist ja.
Also, wie gesagt, also es ist solide. Es ist solide. Ich persönlich finde halt, Kühnert ist halt dann eher die Reederei, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt wirklich mal einen Urlaub, um zu entschleunigen, zu entspannen und wirklich mal einen auf gediegen zu machen.
Das wäre jetzt schon die nächste Überleitung. Also Entertainment. jetzt habe ich natürlich auch da wieder Klischees, ne? So Shuffleboard, Bingo und was mir noch so alles einfällt. Wie muss ich es mir denn vorstellen? Also wie sieht denn das Entertainment-Programm? Ich erwarte jetzt keine Disco abends. Also vielleicht gibt es die ja doch, aber
ja, wie es ist gibt es? Tatsächlich eine Disco mit an Bord. Es ist aber so, dass sie tatsächlich, das Abendprogramm ist auch recht gediegen. Du hast halt deine Livebands oder sowas. Du hast auch teilweise eben, wenn ich jetzt an die Queen Anne denke, da hatten sie auch teilweise Bands dann für 1-2 Abende mit dabei. Was bei Kühnert generell so ist, Kühnert fährt ja nie im Kreis. Ja, also die machen jetzt nicht das, was AIDA oder MSC oder sonst irgendwas macht, dass sie im Kreis fahren, sondern die fahren halt kreuz und quer und die Reise gibt's halt nur an dem Tag und dem Hafen ab. Ja, nicht eine Woche später nochmal oder sonst irgendwas, sondern die fahren halt wirklich
zu diesem Zeitpunkt kannst du es fahren, ansonsten halt
ansonsten nicht. Musst du in einem Jahr nochmal gucken, ob sie es dann vielleicht nochmal haben. Ja, und dementsprechend, also sie laden dann auch eben für gewisse Zeiträume dann auch nochmal Leute mit aufs Schiff. Du hast mehr Lesungen tatsächlich. Es war dadurch, dass die Queen Anne ja relativ frisch vom Stapel gelaufen ist letztes Jahr. Ich war im Juli auf dem Schiff und im Mai ist sie getauft worden. Also es war wirklich noch relativ frisch und neu. Und da haben sie sich auch an manchen Ecken noch Mühe gegeben. Es war jemand von Fabergé mit dabei. Der hat Vorträge über Fabergé-Eier mitgehalten. Er hatte auch ein echtes Fabergé-Ei mit dabei. Es saßen aber auch im Publikum die Damen, die ein Mini-Fabergé-Ei um den Hals trugen. Also von solch einem Publikum sprechen wir und auch von solch einem Entertainment sprechen wir dann, was halt vielleicht eben mit AIDA MSC vergleichbar ist. Ja, du hast dann aber abends auch schon noch deine Musik, deine Bands, du hast ein paar Quizabende mit dabei oder nachmittags gab es Quizangebote. Generell gibt es auf jeden Fall Angebote, langweilig wird dir da auch nicht. Ja? Auf der Queen Mary 2 hatten sie auch ein Planetarium mit an Bord. Mhm. Ja, also das eins, also sie haben geworben mit dem größten Planetarium auf einem Schiff. Ja, sie waren auch die einzigen, die ein Planetarium
hatten. Ich wollte gerade sagen, ich wüsste jetzt keine andere Reederei, die überhaupt eins hat.
Ja, wo dann auch teilweise eben auf Deutsch und auf Englisch dann damals eben die Filme gelaufen sind. Also du hast dann wirklich hier Planetarium-Shows auch auf dem Schiff gehabt.
Das finde ich wiederum und sehr cool.
Was Cunard wiederum nicht hat, ist zum Beispiel eine funktionierende App. Sie haben eher eine Web-Applikation, wo du dich einloggen kannst, wo du dir dann auch teilweise für manche Shows, wie zum Beispiel das Planetarium, Plätze buchen konntest.
Aber nicht bezahlen musst, sondern nur buchen?
Nein, also die musstest du nicht extra bezahlen, die musstest du dir aber buchen, sonst bist du nicht reingekommen. Oder du hast es ganz klassisch an der Rezeption gemacht.
Ja.
Generell ist Cunard auch noch ein bisschen analoger unterwegs von der Reederei her. Das heißt,
Bei dem Altersschnitt,
ja. Das heißt, du kriegst noch deine Karte wirklich auf Papier. Die fragen dich da so, ja, Deutsch, Englisch, wenn du sagst, du hast bei Cunard aber auch deinen festen Tisch, den du benutzen kannst und deine feste Tischzeit. Sie haben aber auch einen Bereich im Restaurant, wo du ähnlich wie bei meinem Schiff einfach kommen kannst.
Ja? Das finde ich wiederum sehr schön.
Das finde ich sehr cool. Ja, da wirst du halt dann an verschiedene Tische gesetzt oder sonst irgendwas. Da kannst du aber auch teilweise nicht mitbestimmen, wer mit bei dir am Tisch sitzt. Und es ist dann manchmal sehr lustig, wenn du dann halt mit Leuten am Tisch sitzt, die nicht deine Sprache sprechen.
Wobei ich das gerade eigentlich spannend finde. Ich fände das eher positiv.
Also ich persönlich, ich spreche ja ein bisschen Englisch, aber wenn ich mit meinem Reisebuddy, der kein Englisch spricht, unterwegs bin, habe ich einen coolen Abend, weil ich mich mit Menschen
unterhalte. Und er nicht. Okay, ich verstehe.
Ja.
Wobei, das kann dir doch aber bei dem Tisch, der dir zugeteilt wird, als regulärer Tisch auch passieren, dass deine Tischnachbarn, oder guckt man da so ein bisschen auf die Nationalität?
Da wird geguckt. Ah, okay. Also ich bin mit bei der Queen Mary 2, da saßen wir ausschließlich mit deutschen Pärchen am Tisch. Ja, also dementsprechend hatten wir da Glück. Ja, bei Costa setzen sie auch gleichsprachige Leute zusammen.
Haben sie also bei MSC auch.
Ja. Also da braucht man keine Angst haben, deswegen auch immer, hey, selbst wenn du kein Englisch sprichst und auch auf Costa fahren möchtest, kein Problem, spätestens am Tisch findest du Leute, die mit dir das gleiche Schicksal teilen.
Das ist wieder eine schöne Überleitung. Wenn du mit Cunard fahren möchtest, wem würdest du denn sozusagen, also für wen kann denn Cunard die passende Reederei oder eine der Queens das passende Schiff sein?
Also generell ist, wenn du sagst, du möchtest wirklich mal entschleunigen, Hochzeitsreise, kann ich mir auch super vorstellen, wenn du sagst, oh, du bist noch in deiner Bubble aus Zweisamkeit und möchtest das genießen. Auch gleichgeschlechtliche Paare vor allen Dingen bevorzugen das tatsächlich. Habe ich auch mehr auf Cunard bis jetzt getroffen als auf anderen Schiffen. Ja, weil sie da einfach entspannen und können und kein Problem haben. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwelche Diskriminierungen auf anderen Schiffen gibt. Aber mir ist es auf Cunard tatsächlich am meisten aufgefallen, dass man da halt auch andere Pärchen mal sieht. Und das ist schön. Ich finde das richtig schön. Mir gefällt das.
Ich gerade mal, während wir hier sprechen.
Guck mal wieder.
Nein, ich war jetzt gerade neugierig. Also ich meine, ich weiß, dass die Queen Mary relativ groß ist, weil sie mir auch schon persönlich quasi gegenüberstand. Ich war aber gerade neugierig, wie viele Passagiere drauf passen.
Ah, 2,5, glaube ich.
Das ist ja eigentlich nicht so viel. Ja, es sind zwischen 2,5 und 3.000 in der Tat. Das ist ja eigentlich für so ein Schiff dieser Größe nicht so viel.
Nein, also du erdrückst dich auch nicht. Also wie gesagt,
das heißt, die öffentlichen Bereiche sind entspannt.
Das ist alles entspannt, ja. Es ist wirklich, wie gesagt, Entschleunigung pur auf diesem Schiff. Vor allen Dingen, ich hatte ja das Glück, ich bin mit der Queen Mary 2 die Fjorde gefahren. Ja. Und nach Norwegen hoch. Und wenn du sagst, okay, du hast im Mai, wenn der Frühling in Norwegen anfängt, überall dieses Grün, die Schneeschmelze, die ganzen Wasserfälle, die runter kommen von den ganzen Klippen und sowas. Und fährst dann mit einem Schiff, was einfach nicht vollgepackt ist mit Menschen, die sich an der Reling drücken, damit sie ja ihr Foto machen können, sondern du liegst ganz entspannt auf deinem Holzstuhl mit deiner wirklich guten Auflage noch mit drauf und schaust dir an, wie dieser Fjord an dir malerisch vorbeizieht, bei einem strahlend blauen Himmel. Also da kannst du nur entschleunigen. Also das ist wirklich schön. Ja, ich würde es auch jederzeit wieder machen. Also ich würde auch jederzeit mit der Queen Mary wieder nach Norwegen hochfahren. Ja. Ich glaube, es kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an, mit wem bist du auf dem Schiff unterwegs? Ja. Hast du eine Reisebegleitung, mit der du dich gut verstehst, oder hast du bist du allein unterwegs? Als Alleinreisende würde ich tatsächlich eher weniger Cunard fahren. Ja? Weil sie haben zwar ihre Treffen und sowas, aber wenn du da mal vorbeiguckst, dann
ist da nicht viel.
Nein, also da ist dann echt eher ein bisschen tote Hose. Wenn du sagst, wie gesagt, möchtest es eher so ein bisschen romantischer, du möchtest es entspannter, dann ist Cunard für dich auch eine Reederei, wo du sagst, da musst du nicht 70 sein, sondern das kannst du dann auch mit 30 oder 40 machen.
Das ist überhaupt kein Thema. Das war jetzt der Werbeblock sozusagen. Aber jetzt, wo du gerade Norwegen gesagt hast, aber ich weiß gar nicht, gab es oder gibt es auf den Schiffen auch einen Indoor-Pool?
Ja.
Gerade für kühlere Fahrgebiete, das ist halt so ein Punkt, wenn du in einem kalten Fahrgebiet oder kälteren Fahrgebiet unterwegs bist und hast halt nur Außenpools, das ist dann natürlich ein bisschen...
Nein, beide haben auch Indoor-Pools. Es ist so, bei der Queen Anne zum Beispiel war die Silent Disco auch klassisch am Indoor-Pool, so wie man es auch von anderen Reedereien kennt. Was allerdings so ein bisschen befremdlich war, sie hatten für die Silent Disco, wo es ja drei verschiedene Kanäle gab, nur eine DJ, die alle drei mit verschiedenen Playlists befüttert hat. Und ich habe es auch noch nie bei einer Reederei erlebt, dass, wenn es hieß, es geht bis 23 Uhr, dass um 23.05 Uhr alle Kopfhörer eingesammelt worden sind, weil die DJ ja dann weiter unten wieder auflegen musste.
Wobei mich gerade mehr irritiert hat bei dem Gedanken an den Altersschnitt 70 plus, habe ich mir jetzt gerade die Silent Party vorgestellt.
Auch gut, ja.
Aber wenn du einen Altersschnitt von 70 haben musst, oder
Es
gibt ja auch immer ein paar, die ein bisschen drunter sind.
Wir reden
von einem Durchschnitt.
Schon klar.
Ja, aber generell ist es auch bei den Cunard-Schiffen so, oder was mich bei der Queen Mary damals beeindruckt hat, erster Abend. Wir hatten dann einen Seetag und wir sind aus Hamburg abends abgelegt um 19 Uhr, 20 Uhr. Es war schon relativ, also es war dunkel draußen, weil im Mai ist es halt schon relativ früh dunkel auch. Und ich bin halt abends um 23 Uhr, weil das halt dann noch so meine Zeit auf dem Schiff ist, einfach durchs Schiff gelaufen. Und ich bin niemandem begegnet, außer dem Reinigungspersonal.
Abends. Die du bei anderen Schiffen morgens um 3 oder 4 vielleicht siehst.
Genau. Aber
das könnte dir bei meinem Schiff auch so gehen. Ja. Da gibt es immer noch ein paar Ecken, wo... Da werden je nach Tour werden da auch
die
schon
Bürgersteige
23 Uhr die Bordsteine hochgeklappt. Da ist nicht mehr viel los. Mhm. Gibt noch die Ecken, wo dann noch was los ist, in der Tübar oder in der Abtanzbar oder so. Aber dann Großen und Ganzen Pooldeck ist oder woanders ist dann einfach nichts mehr.
Ja, nee, und vor allen Dingen, also wie gesagt, Pooldeck war nichts mehr los. In der Disco war noch ein bisschen was los, da waren noch so 5 Pärchen am Mumienschubsen, wenn ich das jetzt mal so nett beschreiben darf. Ja, also die haben da ihren Disco-Fox aufgelegt und getanzt, aber es waren halt so 5 Pärchen und dann war halt Ende Gelände.
Ja, dann hat man zumindest die Tanzfläche für sich, ne? Es ist natürlich, wer quasi seinen persönlichen Abstand zu Mitmenschen gewahrt haben möchte, auch beim Tanzen, der ist dann da bestens aufgehoben.
Ja, auf jeden Fall. Nee, und wie gesagt, da einmal dann so rumgelaufen, wir hatten das Pech, dass es halt nachts sehr neblig war. Und nachts und Nebel, wissen wir alle, was das bedeutet. Ja,
das wird laut, regelmäßigen Abständen.
Das wird laut, genau. Alle 3 Minuten erschallt das Nebelhorn. Und bei der Queen Mary, was es da Besonderes gibt, unter der Brücke gibt es nochmal einen Aussichtspunkt, wo du rausgehen kannst.
Ja. Und das finde ich immer schön.
Das ist richtig toll, weil da siehst du halt fast im Prinzip diese View vom Captain. Ja, also du kannst auf beiden Seiten einmal links und einmal rechts raus, das ist nicht durchgängig, sondern da sind dann auch noch Kabinen dazwischen. Ja, aber links und rechts kannst du dann auch mal raus auf so einen Balkon gehen. Das ist nicht besonders groß, aber sind vorhanden. Und ich bin halt nachts um 23 Uhr da rausgestolpert und habe mir gedacht, oh ja, düster ist es, man sieht schon gar nichts mehr. Und auf einmal macht's und ich bin einfach mal so einen halben Meter in der Luft gestanden. Ja, so, huch, da war ja was. Ja, weil drinnen, du hörst nichts.
Ich musste mir jetzt gerade mal ein Foto von der Queen Mary angucken. Ich sehe es gerade. Das ist wirklich unter der Brücke nochmal echt ich finde es ja toll, wenn man bei Schiffen einen Platz hat, wo du die freie Sicht nach vorne hast. Das ist einfach immer ist auch wunderschön. Bei der
Queen Mary 2 besonders ist, also du kannst auch vorne am Bug nach vorne laufen.
Der klassische Titanic-Feeling, Arme ausgebreitet und, ne?
Ja. Also so ganz, ganz weit vor nicht, ja. Also da ist nochmal ein bisschen Abstand, aber du kannst, die haben vorne ein paar Rotorblätter aufgestellt oder sowas. Ich weiß nicht, ob das alte sind, ob sie die noch nutzen, ob das Die Reserveteile sind, aber du kannst da einmal komplett rumlaufen.
Stehe.
Das finde ich auch generell bei Schiffen sehr schön, dass wenn man einmal komplett um ein Schiff rumlaufen kann, ja, was.
Das ist nicht immer der Fall, gerade wenn es eben besondere Bereiche gibt, die eben nur exklusiv für eine bestimmte Gästegruppe.
Gefallen, ja.
Ja, bei Costa ist das auch möglich. Also da kannst du auf dem obersten Deck bis ganz nach vorne laufen. Das ist der Erwachsenenbereich. Und dann hast du da auch deine Ruhe, kannst dich hinlegen und die Aussicht genießen.
So. Ja, anfangs zur Sendung oder zum Podcast haben wir gesagt, ja, wir sind zu lange. Guck mal auf die Uhr.
Ja, ich hätte es mir
schon. Ich habe aber vorhin schon gesagt, wir müssen das auf fünfmal aufteilen.
Kann ich auch ja, nein, du siehst, die Zeit verrinnt. Aber nein, also ja, ich meine, jetzt ich hatte zu Q-Net wirklich so ein paar Klischees, die ja wahrscheinlich einfach gängig sind, aber ja.
Ich finde es schön, das mal aus erster Hand zu hören. Und immer nur von den Werbeveranstaltungen oder von den Workshops, die wir so machen, wenn man so als Reiseberater unterwegs ist, sondern auch mal von jemandem, der an Bord war und da auch mal aus ganz neutraler Sicht auch drüber redet. Ja. Das finde ich schon sehr wichtig.
Aber ansonsten, deswegen, was ich noch sagen kann, was QNET als Alleinstellungsmerkmal vielleicht hat, ja, also ich meine, Costa hat ihre Eisbar, die Eisbar, wo man Kugel-Eis kriegt, kennt man ja überall. QNET hat im Buffet-Restaurants immer Softeismaschinen, an denen man sich Eis zapft.
Die bei AIDA gerne mal kaputt sind.
Ja, nee, also es gibt immer Vanille und Schoko oder Vanille und Erdbeer. Also
okay.
Das ist Standard bei den QNET-Schiffen.
Gibt's aber jetzt hast du mir fast meine Frage, vielleicht ist es auch schon die Antwort auf meine Frage, die ich noch nicht gestellt habe. Ich stelle sie jetzt trotzdem nochmal. Vielleicht ist das die Antwort gewesen, vielleicht gibt es aber auch noch eine andere Antwort. Gibt es deiner Meinung nach etwas, das Costa oder QNET oder beide jeweils deutlich besser machen als, sage ich mal, die großen Platzhirsche auf dem deutschen Markt? Irgendwas, wo du sagst, und das ist ein Ding, das verbinde ich jetzt speziell damit, mit den beiden.
Also mit QNET einfach diesen Schick. Also da kommt einfach noch keine andere Reederei hin, ja, dass sie echt auf Stil Wert legen. Ja, dass du da halt auch, wie gesagt, wirklich gut dich mal schick machen kannst, dass sie auch drauf gucken, dass die Leute dementsprechend sich anziehen. Ja, und bei Costa ist es einfach dieses Herzliche, dieses, ja, man fühlt sich einfach von Minute eins auf dem Schiff wohl. Man fühlt sich zu Hause, man fühlt sich echt vom Service her super. Ich habe noch nie ein unfreundliches Personal auf einem Costa-Schiff erlebt. Ja.
Dann stelle ich
klassische Bella Italia.
Ja. Ich erinnere mich gerade an eine Veranstaltung, wo der Außendienstler wirklich begann mit: Wir sind Italiener. Und wahrscheinlich hat er damit recht in vielerlei Hinsicht. Ja. Jetzt stelle ich aber die Frage nochmal andersrum. Gibt es Dinge bei den anderen Großen, wo du sagst, da könnte Costa und QNET aber auch noch was lernen oder nicht eine Scheibe von abschneiden?
Also bei QNET ist es so, dass sie vom Schiff her sich ein bisschen was abschneiden können, vor allen Dingen bei der Queen Anne, die war ein bisschen, in meinen Augen, ein bisschen fehlgeplant. Ja.
Das musst du jetzt ein bisschen genauer erklären.
Und zwar ist es so, dass du bei der Queen Anne das Pool, also den Außen- und den Innenpool auf einem Deck hast, von der Ebene her. Genau dazwischen haben sie das Buffet-Restaurant gepackt. Das heißt, du hast die Leute, die vom Außen auf den Innenpool wechseln, die immer durchs Buffet durchlaufen. Ja. Mhm. Die sich teilweise aber dann auch in Badesachen ins Buffet-Restaurant setzen, was ich jetzt auch nicht immer.
Ja, wenn es auf dem Weg liegt.
Ja, wenn es auf dem Weg liegt. Das wäre jetzt was, was ich bei Kühne auch nicht vermutet hätte, allerdings. Mhm, also genau, in Badeklamotten im Restaurant. Ja,
genau. Und was ich halt noch ein bisschen schade dabei finde, ist, hinten, kurz vom Pooldeck, vom Außenpooldeck, haben sie bei den Buffet-Restaurants links und rechts nochmal so ein Stückchen abgeknapst, das eingeglast. Und das sind Bezahlrestaurants. Das heißt, da sitzen die Leute im Anzug drinnen und können durch ihre und im schicken Abendkleid und aufgetakelt bis zum geht nicht mehr und gucken beim Essen auf die Badegäste.
Und das macht man denn sowas?
Weiß ich auch nicht. Das ist halt so ein bisschen, also das ist für mich wirklich eine Fehlplanung, ja, was ich sagen muss. Ah, da haben sie sich keinen Gefallen getan. Ah, es bringt halt total Unruhe rein, wenn da andauernd Leute vorbeilaufen, weil du einfach nicht zur Ruhe kommst. Ja? Und dann auch den Ballsaal, den sie bei der Queen Mary ja wirklich vor der Teezeit schließen, wo halt keiner reinkommt, wo halt dann wirklich um Punkt 3 die Flügeltüren aufgehen, alle reingehen und sich einen Platz suchen. Das ist bei der Queen Anne ein Durchgangsbereich. Ja. Was halt auch schon mal Durchgangsbereiche sind, prinzipiell ein bisschen unruhiger. Aber dadurch, dass es ein Durchgangsbereich ist, können sie es auch nicht absperren. Das heißt, nicht um 3 Uhr kommen die Leute erst und möchten dann sich zum Nachmittagstee hinsetzen, sondern die sitzen teilweise ab 2 Uhr schon da und reservieren sich ihren Platz.
Das heißt, das Handtuch hinlegen können auch die Engländer und Amerikaner.
Ja, das können
okay. Echt
alle. Also dementsprechend, also die legen zwar kein Handtuch dann hin, sondern sie bleiben einfach sitzen und lassen sich dann noch vielleicht ein bisschen beschallen von irgendwelcher Musik. Ja, aber es macht halt dann echt schwierig, dann noch nachmittags einen Platz zu finden, wenn man halt wirklich mal diesen Afternoon-Tee erleben möchte. Mhm. Also das ist auch was, das ich finde es bei Cunard total schön, ja, weil du nachmittags nochmal so einen Schnapper hast oder zum Schnapulieren so ein bisschen was, hier diese Sandwiches und Scones und Marmelade und sowas, also das können sie ja. Ja. Aber ja, wenn du sagst, okay, ist ein Durchgangsbereich, dann ist halt schon wieder rum ums Eck. Dann macht es auch nichts her, wenn sie mit ihren silbernen Teekannen aufmarschieren.
Also ist ein Schiff auch noch so luxuriös, perfekt ist dann doch keins.
Nein.
Ah.
Nein, und es sah mir
an nicht in dieser Stellen, Preisklasse.
Nicht in dieser Preisklasse. Nicht in dieser Preisklasse. Und es sah halt mir an manchen Stellen noch so ein bisschen zu sehr nach Baustelle.
Ja, wobei, das ist ein schönes Stichwort. Ich habe gerade heute einen Newsletter oder in einem Newsletter gesehen, der Trend geht zu Luxuskreuzfahrten und damit sind nicht die Kreuzfahrten von Cunard gemeint, in der Tat, ja. Ja. Also wir hatten ja schon Andrea von Ponant hier zu Gast. Also da fangen wir dann an, sozusagen, ne? Also das ist ja. Dann, also.
Wir hatten es ja auch, Olli, der neue ganz große Player im Luxussegment Four Seasons Cruises.
Ja.
Das ja jetzt dann kommt, oder die ganzen tollen Captains von den Cruise Lines abziehen, hier ja. Thomas Roth und hier die von Caribbean.
Ja.
Die Podcasts.
Kate McHugh,
ja, ich genau. Kann mir den Namen nicht merken. Ja. Aber genau, die alle eingekauft haben für ihre Gäste.
Und naja, so. Gut, weil sie eben vielleicht auch davon spekulieren, dass man von der Bekanntheit auch ein bisschen was mitnimmt wahrscheinlich. Es wird nicht nur die Kapitänsfähigkeit sein, so ein Schiff zu steuern. Das können viele andere wahrscheinlich auch. Sondern so ein bisschen den Fame und
Aber auch die Außenwirkung macht es manchmal.
Ja, also, natürlich.
Es bringt ja nichts, wenn jemand das gut steuern kann, wenn er sich aber dann nicht hinstellen kann und irgendwas reden kann.
Das lese ich in der Tat übrigens auch in ganz vielen Forenbeiträgen, wo sich Leute darüber aufregen, dass der Kapitän zu wenig Durchsagen macht oder die nicht freundlich genug sind und so weiter. Ich denke, ja gut, ja, ist halt ja nicht jeder zum Entertainer gemacht. Ne? Ja, ja, ja.
Ich meine auch, der Captain ist irgendwie eine öffentliche Figur an Bord. Ja. Und manche können das halt ganz gut, die anderen sind halt mehr so die Techniker, Nautiker, die dann eben nicht so gerne in der Öffentlichkeit stehen, da macht es dann eben der Cruise Director und nimmt das ein bisschen ab.
Das muss ich jetzt nochmal...
Aber tatsächlich ist es so, von meinen Reisen, die Kapitäne, die das gut können, die sind mir alle in Erinnerung geblieben. Da weiß ich von allen
absolut. Den Namen,
weiß, oh, da war die und die Tour und so und
aber das ist
ich hoffe auch immer, dass da wieder einer an Bord ist, dann, wenn ich mal wieder gehe. Und
aber das ist nochmal eine schöne Frage, da würde ich gerne nochmal ganz kurz den Bogen zu Costa dann doch noch machen und so ein bisschen den Vergleich zu MSC, weil das fiel mir bei MSC schon auf, dass gerade die Offiziere oder der Kapitän jetzt nicht sehr präsent war mit Durchsagen oder wie auch immer. Und ich weiß eben, dass viele Gäste das wollen oder gut finden. Wie ist es denn bei Costa? Ist da der Kapitän mit seinen Durchsagen, also am Captain's Dinner, klar, da steht er dann da sieht man ihn, aber ist er auch sonst irgendwie präsent auf, das heißt, keine Ahnung, auf der Bühne bei irgendwelchen Shows, wo er dann mal kurz eine kleine Begrüßung macht oder wie auch immer?
Also bei Costa, also ein Captain's Dinner gibt es leider nicht. Ja, weil
das oha.
Dass der in jedem Restaurant dann einmal durchläuft zu beiden Tischzeiten.
Nein, das meine ich jetzt nicht, sondern
Was es allerdings gibt, also es gibt bei Costa auch Themenabende. Ja? Das heißt, du bist auf dem Schiff und musst Glück haben, dass dein Koffer sozusagen zu den Abenden passt. Es gibt so ein paar Evergreens wie ja, White Night, kennen wir ja alle auch schon von hier AIDA oder sonst irgendwas. Aber es gibt dann halt auch so, heute ist es elegant, heute ist es rot, heute ist es rot und schwarz, heute ist es, was auch sehr beliebt ist, bei Costa eben italienischen Farben aufzugreifen. Rot, weiß, grün, dass du dann irgendwas anhast. Ja. Elegant, Hollywood, Rock'n'Roll, bunt. Ja, aber das wechselt auch. Also das ist auch nicht immer das Gleiche. Ja, ich war jetzt mit der Costa Smeralda dreimal unterwegs und es war jedes Mal irgendwas anderes. Ja? Und die Italiener packen teilweise echt ihre Ballkleider ein. Also, wo ich mir denke, so
verrückte Welt.
Holla die Waldfee. Also, bei QNAT ist es ja angekündigt, da hast du ja so dein Smart Attire, also so Business Casual, so jeden Tag und halt dann eine zwei, je nach Routenlänge seine ein, zwei oder drei Galaabende. Ja? Oder dann nochmal was drauf.
Einen drauflegen musst du.
Ja, aber bei Costa ist es halt dann so, also einen Abend schicke Klamotten dabei zu haben, lohnt sich, weil es gibt dann auch immer noch das Foto mit dem Captain. Du kannst dich mit dem Captain fotografieren lassen, der steht abends so 1,5 Stunden für, zur Verfügung. Da wirst du dann aber auch geguckt, also gescreent, ob du vom Dresscode her passt. Weil wenn du nicht den passenden Dresscode anhast,
dann gibt's kein Foto.
Dann gibt's kein Foto. Weil zum Beispiel auf der Costa Smeralda durftest du nicht mit offenen Schuhen neben dem Captain stehen, auch wenn die Schuhe nicht auf dem Foto drauf sind. Aber nein, du durftest dich nicht mit ihm fotografieren lassen. Ja, das Foto musst du dann zwar noch immer noch zusätzlich
sehen.
Ja.
Natürlich.
Ist eigentlich ganz lustig, ist auch was, was ich echt immer mitmache. Ja, also ich habe ja schon meine paar Captains-Fotos mittlerweile daheim, ja, weil ich es einfach lustig finde. Ja, und dann kannst du dem auch die Hand schütteln, kannst kurz 2 Minuten Smalltalk mit dem machen und dann geht's wieder weiter. Ja. Aber das gibt's tatsächlich bei Costa. Habe ich bei sonst auch noch keiner Reederei erlebt, dass man sich mit dem Captain fotografieren lassen konnte.
Doch, MSC und macht das auch. MSC macht das auch.
Ja.
Ja, am Galaabend meistens gibt es dann so die Captains-Fotos.
2023 gab es auf der Virtuosa nicht. Sonst hätte ich es gemacht.
Um es in die Sammlung einzureihen. Manche sammeln Pins, manche sammeln irgendwie Bordkarten. Du sammelst Fotos mit dem Kapitän. Ja, das ist
ich sammel Fotos
legitim.
Mit dem oder sag halt auch, ja, es gibt auch manche Vorträge tatsächlich, wo dann der Kapitän dann noch was sagt, eben beim Einschiffen.
Die nautische Stunde.
Ja, sowas so. Auch bei Costa, wie gesagt, du kannst ja fast an jedem Hafen ein- und aussteigen. Ja. Was allerdings bei QNAT zum Beispiel nicht ist. Also bei QNAT gibt es halt wirklich nur einen Hafen.
Klarer Startpunkt, klarer Endpunkt.
Endpunkt, ja. Manchmal kannst du eben noch 2 Tage vorher wo einsteigen, meistens in Southampton, wenn du sagst, machst dann irgendwas in Nordeuropa oder sowas und dann nochmal in Hamburg.
Aber jetzt musst du mir kurz helfen. Du hast vorhin gesagt, QNAT macht nicht diese typischen, wir fahren einmal im Kreis Routen. Das heißt aber, der Start- und Endhafen ist zwangsweise unterschiedlich oder kommt man dann schon zumindest am selben Hafen wieder an?
Das ist unterschiedlich.
Das heißt, wenn du mit dem Auto anreist, wäre das ein Problem unter Umständen.
Unter Umständen, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, du kommst
Hamburg, ganz Hamburg, weit auseinander. Kiel, wie auch immer. Also
ich bin schon mit Juna, mit der Queen Anne in Hamburg losgefahren und in Kiel angekommen.
Gut, das geht noch mit dem Zug darzustellen.
Ja, da gibt es auch Shuttle-Services teilweise, die dich dann halt auch nochmal von Kiel nach Hamburg fahren. Natürlich kostenpflichtig.
Nichts, was an Bord wirklich, wirklich, wirklich kostenfrei ist. Ne? Also es ist
Also dementsprechend. Was mich aber echt überrascht hat, bei der Queen Anne zum Beispiel, gab es was kostenfrei war und es war immer der Shuttle vom Schiff in die Innenstadt.
Das finde ich wiederum.
Das fand ich auch echt cool. Toll, das war halt auch nur bei der Queen Anne tatsächlich so. Bei der Queen Mary hatten wir das nicht. Ja, okay, wir sind auch in Norwegen immer so gelegen, dass man im Prinzip Schiff aus in den Ort reinlaufen konnte. Ja. Bei der Queen Anne war immer der Shuttle tatsächlich kostenfrei vom Schiff in.
Finde ich gut, aber ungewöhnlich in der Tat, ja. Weil man sonst
ich weiß
ja
auch
quasi
nicht, ob es halt ein Werbegag war, weil sie gesagt haben, okay, Schiff ist noch so neu, sie wollen sich noch besonders Mühe geben.
Man weiß, wir werden sehen. Also vielleicht werden wir das mal irgendwann noch in Erfahrung bringen, aber
vielleicht fahren wir ja auch alle mal irgendwie mit einer QNAT Line. Das ist ja lustig.
Ja, ich habe noch so viele Schiffe oder so viele Routen oder so viele Reedereien auf meiner Wishlist. Ich weiß gar nicht, was ich alles machen soll. Also, naja.
Du musst mal zu meinem Schiff, Olli.
Ich weiß.
Olli, Januar.
Und dann bucht er doch immer wieder ein. Das ist unglaublich, ja.
Ja, schau, selbst ich fahre mit meinem Schiff.
Ja, ja. Ich
mit welcher?
Mit der 7.
Ah ja, schön.
Thorsten, da hast du noch Fragen zu QNAT, bevor ich zu meiner quasi Abschlussfrage oder zu meinen Abschlussfragen, es sind mehrere, komme.
Nee, tatsächlich, ich glaube, du wirst mir die Fragen eh aus dem Mund nehmen, weil du da immer sehr, sehr viel direkter und bessere Ideen hast als ich. Nee, tatsächlich, für mich ist völlig klar, tolle Reederei, wie viele, viele andere auch. Jede hat so seine Spezialitäten. Tatsächlich für mich eher das Routing, wenn sie mal nach Alaska, könnte ich mir das gerade sehr gut vorstellen.
Also, im Auge behalten.
Also, dann hau mal raus.
Also, ich befürchte fast, ich kenne die Antwort, aber ich stelle die Frage trotzdem, mich überrascht mich die Antwort auch. Wenn du für deine Kreuzfahrten nur noch eine Reederei auswählen könntest, welche wäre es?
Das würde ich gar nicht machen wollen. Das würde ich tatsächlich nie machen wollen. Ich würde nicht sagen, ich möchte bloß nur mit einer Reederei fahren, weil ich finde, du wirst halt auch irgendwann betriebsblind. Also ich finde gerade eben, dass so verschiedene Reedereien immer mal wieder zu gucken, um dann immer weiter fest, also immer wieder festzustellen, okay, das hat mir gefallen, aber da sehe ich auch die Schwächen. Also ich würde nicht nur noch mit einer Reederei fahren wollen.
Gut. Ja, verstehe ich. Also und jetzt wirklich die letzte Frage von mir. Dein Lieblingsplatz an Bord?
Heckwelle. Hinten irgendwo mit dem Ausblick auf eine Heckwelle. Das ist so mein Place to be.
Ah, sehr schön.
Aus dem Altstar Bar.
Die kann sie ja noch nicht kennen. Genau, wie soll sie es denn kennen?
Ja hin, auf der, kommst ja dann hin auf der 7.
Ja.
Ach, hey.
Nee, also alles, wo du Blick auf Heckwelle hast, was ich auch bei der Costa Smeralda total liebe, ist halt hinten diese Panoramabrücke, wo du echt über diesen Glasboden drüber läufst. Die ist übrigens größer als bei der Aida Cosma an der Aida Cosma.
Ja, da ist es ja nur so eine kleine Ausbuchtung an der Seite. Das ist ja
genau, links und rechts eine kleine Ausbuchtung. An der Costa Smeralda hast du eine komplette Brücke einmal hinten über.
Aber Heckwelle kann ich voll und ganz verstehen. Ich hatte ja auf der letzten Reise jetzt im April das erste Mal eine Heckkabine und das war die beste Wahl überhaupt. Also wirklich auf die Veranda rauszutreten und wirklich Blick auf die Heckwelle, wunderbar. Umso bedauerlicher finde ich es, und das ist leider auch eine der, also ich verstehe es natürlich aus einer wirtschaftlichen Sicht, für mich aber nachteilig bei den AIDA-Evolutionsumbauten, dass aus den Heckkabinen nur noch Suiten gemacht werden. Also ich verstehe es, aber schade.
Ja. Musst du doch mal Costa fahren. Da gibt es noch ganz viel.
Ja, also ich sehe schon, also neben mein Schiff muss Costa auch noch ganz oben auf der To-Do-Liste stehen. Mal gucken, jetzt ist es erstmal steht ja jetzt der Ida Luna zum Abschied sozusagen vor dem Umbau an und dann schauen wir mal. So, und keine Folge, die bei uns läuft ohne.
Und jetzt unser Seemannsgarn.
Und wie soll es anders sein, bleibe ich heute beim Buchstaben C. Und wir haben es auch schon gesagt, das Captain's Dinner. Ich habe mal geguckt, wie das denn so beschrieben wird. Also die Kurzfassung war, das Captain's Dinner ist eine traditionelle Einladung des Captains zu einem festlichen Abendessen in eleganter Kleidung. Mit dem kleinen Nachsatz, moderne Reedereien, also das heißt, die anderen sind altmodisch, wie AIDA oder TUI Cruise verzichten meiste darauf und setzen stattdessen auf lockere Begegnungen und besondere Erlebnisse.
Also kann man es kaum sagen.
Ja, kann man nicht besser zusammenfassen, aber irgendwie unbefriedigend.
Ja, irgendwie vielleicht schon, ne? Es ist so.
Ja, bei Captain's Dinner habe ich halt wirklich den Traumschiff-Moment sozusagen im Kopf.
Ich sage halt, die Eisbombe mit der Feuerwerksfontäne auf dem Ding drauf.
Nein, boah, hör mir auf. Also ich habe eine Flusskreuzfahrt gemacht. Da gab es am letzten Abend auch ein Captain's Dinner. Und da gab es eben dieses Bake It Alaska. Und da sind sie mit diesen Fontänen durch den Speisesaal gelaufen. Ich meine, es waren ja auch nur 120 Leute an Bord. Ja? Aber das ist das greislichste Dessert, was es gibt in meinen Augen.
Das muss ja nur gut aussehen. Da kommt es ja selten auf den Geschmack an. Aber gut, jetzt gucken wir mal so zurück auf die letzten fast 2 Stunden, möchte ich anmerken.
Ja, jetzt schauen wir mal, was nach dem Schnitt noch übrig.
Sage ich jemandem, der sagt, so eine ideale Folgenlänge finde sie 20 Minuten ungefähr. Das heißt, wir könnten aus dieser Folge direkt 6 Folgen machen. Sehr gut.
Haben wir schon weniger zu tun, wenn ich jetzt
sage,
in den Urlaub gehen.
Okay, also was nehme ich wieder mit? Ich nehme mit, Costa ist definitiv mal eine Reederei, die es auszuprobieren gibt, weil scheinbar das doch vielversprechender zu sein scheint, als ich es auf den ersten Blick vermutet hätte.
Auf jeden Fall, ja.
So, Thorsten, was nimmst du mit?
Ja, Costa steht schon länger mal auf meiner To-Do-Liste und bisher hat es einfach an den Plänen gescheitert, dass es irgendwie nicht zu dem gepasst hat, was ich so machen wollte, weil die Mittelmeerrennstrecke, ja, die ist jetzt nicht gerade, ich sage ja, ich suche nach Routing aus, ist jetzt nicht gerade meine Nummer eins. Aber tatsächlich, Costa als Reederei möchte ich auf jeden Fall mal irgendwann sehen und ich glaube, ich werde da auch schon irgendwann fündig werden.
Wobei du gerade die Rennstrecke erwähnst und ich wiederhole es nochmal, wir kriegen kein Geld dafür, ist keine Werbung, die bezahlt ist, aber du hast vorhin schon gesagt, Costa ist prinzipiell durchaus günstig, was die Reisen angeht. Ich meine, Costa hat ja genau wie AIDA auch die Orient-Kreuzfahrten abgesagt und fährt jetzt den ganzen Winter durch, ich nenne sie jetzt mal auch die Rennstrecke im Mittelmeer und da sind
wir hatten heute gar keine Newsfeld mehr ein, wo du das sagst.
Na, die kommen vielleicht noch, wer weiß.
Ja, pass auf, weil nämlich die ich wollte ja noch aktuelle News durch jetzt die aktuellen politischen Ereignisse da unten. Ich bin mal gespannt, was MSC und Mein Schiff tun werden, die ja aktuell noch die Orientreisen fahren.
Du meinst wegen dem Raketeneinschlag in Doha?
Durchaus, ja. Wer weiß, wo das sich hinentwickelt und ob das eine gute Entscheidung war.
Also ich könnte mir vorstellen, dass bei Costa und AIDA einige gedacht haben, gute Entscheidung, dass wir es rechtzeitig gemacht haben. Ja. Weil natürlich viele Gäste, die jetzt gebucht haben und eigentlich gar nicht mehr reisen möchten, sagen, ja, stornieren ist doof, es müsste die Reederei stornieren.
Ich gehe eher davon aus, dass die Reederei, also ich persönlich gehe jetzt davon aus, da ist keine Gewähr dahinter, aber mein Gefühl sagt mir, die Reedereien werden da noch was dran drehen.
Ja, aber es ist natürlich für die Gäste, die dann jetzt quasi auf den letzten Drücker eine Alternative suchen müssen, auch unbefriedigend an der Stelle. Ne?
Also, ja, das ist auf jeden Fall.
Tatsächlich damals mein Fall, wie ich zur AIDA Stella gekommen bin, weil auch Rotes Meer bei mir mit der MSC Orchestra abgesagt worden ist. War ersatzlos. Ja. Wurde gestrichen, Geld kam zurück.
Okay, was und dann darfst du halt gucken. Das ist
auch wie unterschiedlich, ja, wie die Reedereien dann mit sowas umgehen. Ich meine, ich habe jetzt gerade, ich komme ja von der Phoenix-Geschichte, da wurden auch Reisen abgesagt, weil die Atania, glaube ich, muss in die Werft und da wurde eine Reise abgesagt.
Ich weiß nicht, seid ihr schon mal mit Phoenix
gefahren? Nein, aber über Phoenix reden wir an anderer Stelle, heute nicht mehr. Sonst landen wir hier noch bei 3 Stunden Aufzeichnungsdauer. Das wollen wir auf gar keinen Fall, weil dann kenne ich die ersten Hörer, die sich beschweren und sagen, wie kann das denn sein, eine 2-Stunden-Folge.
Da laden wir uns doch lieber die Charlotte nochmal ein,
genau,
oder?
Ja, genau. Deswegen sage ich vielen Dank, liebe Cruisies, vielen Dank, liebe Charlotte. Vielen Dank, lieber Thorsten, dass du auch heute dabei gewesen bist. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch einfach unseren Podcast und hört viel mehr Geschichten von Bord, von Kreuzfahrten, Meeresrauschen und sonstigen maritimen Abenteuern. Und natürlich dürft ihr den Podcast auch bewerten. Und jetzt kommt dein Satz, Thorsten, den du immer sagst.
Ja, und wenn er quasi irgendwas auszusetzen hat, dürft das auch für euch behalten.
So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal.
Positive Kritik ist immer erlaubt.
Wir freuen uns auf euch. Glückliche Reisen und alle Mann von Bord. Thorsten und auch Charlotte, du bist ja auch noch da. Habt ihr beide einen Airfryer?
Ja.
Selbstverständlich.
Sehr gut. Ihr seid qualifiziert, um über das Thema Kreuzfahrten weiter zu berichten. Nein, warum? Es ist verrückt. Ich mache mir ja die Arbeit für meine Facebook-Gruppe, jeden Antrag oder jede Anmeldung manuell freizuschalten. Und gucke mir auch ein bisschen durch, was für Gruppen die Anmelder da so sind und was mir aufgefallen ist. Also jetzt müsste ich schätze, ich hab's nicht nachgezählt, aber ich würde sagen,
schon,
70% oder 80% aller derer, die sich in dieser Kreuzfahrtgruppe anmelden, sind in der Airfryer-Gruppe.
Ja, das ist aber auch so ein Ding. Also,
ist dir langweilig oder so? Ich meine, Arbeit hätte ich noch so.
Nein, es fällt mir einfach auf, ja. Also diese Gruppe, die ist ja auch gigantisch, die hat auch irgendwie, also weiß ich nicht, wie viele Mitglieder, aber ganz, ganz viele. Aber der klassische Kreuzfahrer scheint auch eine Vorliebe für einen Airfryer zu haben. Ist mir einfach aufgefallen.
Würde ich gerne wissen, wie viele Kreuzfahrer einen Thermomix haben.
sehr viel weniger.
Das sind sehr viel weniger, weil du wirst lachen. Also ich habe auch so einen Thermomix, bin auch in Thermomix-Gruppen und da ist mir noch in der Tat, also ist mir noch bei keinem bewusst aufgefallen und wenn, ist die Anzahl verschwindend gering. Also das ist jetzt mein Takeaway vom Thema Facebook-Gruppen.
Okay, das lassen wir mal so stehen.
Die ganzen Thermomix-Nutzer auch einfach nur bei Nico Cruz oder so.
Ja, das kann natürlich sein. Ja. Ja,
dass die gar nicht in eure Beuteschema reinfallen.
Wäre das jetzt nicht heute unser Thema gewesen, hätte ich gesagt, bestimmt bei Costa.
Ja, aber apropos Nico Cruises, ich bin übrigens eingeladen, demnächst zu einem, nein, leider nicht zu einer Flusskreuzfahrt. Das wäre schön, aber da gab es eine Absage für. Aber zumindest zu einem Infoabend, wo Nico Cruises so ein bisschen über sowohl Flusskreuzfahrt als auch die Vasco da Gama sprechen wird. Ich bin sehr gespannt.
Ein meiner Bucketlist-Schiffe.
Die Vasco da Gama?
Ja.
Ja, also eine
hat auch Licht und Schatten, aber ich werde zum Beispiel die Nico Spirit auf dem Fluss noch sehen dieses Jahr.
Ach, beneide dich. So, aber was mir auch noch, weiß nicht, wie es euch gegangen ist, also weiß nicht, Charlotte, ob du regelmäßig Kreuzfahrt-News beobachtest, Thorsten, du vielleicht, hast du auch das Gefühl, dass sich momentan die Antriebsausfälle bei MSC häufen? Ich lese gerade immer wieder von, also MSC Europa hatte
hat es wohl... heißen, ja, weil ich, wenn ich in zwei Wochen da unterwegs bin.
Nein, aber es gab jetzt schon, glaube ich, zwei oder drei Nachrichten in den letzten Wochen oder Monaten, wo der Antrieb bei einem MSC-Schiff ausgefallen ist. Also
die und World, das die World, Europa. World Amerika war es, Welt Europa?
War auch, ja, also es ist, also ja, ja, Europa auf jeden Fall. Und es fiel mir nur auf. Also ist jetzt kein
wollte ich nur die so? MSC Euribia weiterhin fährt, mit der nämlich Ende, nee, Anfang nächsten Monats unterwegs.
Viel Spaß auch dabei.
Die habe ich schon gesehen, die ist sehr, sehr schön.
Ja, ich bin auf der Virtuosa unterwegs gewesen und die ist ja ziemlich baugleich. Und es ist auch die letzte Fahrt, bevor sie dann auch eine Leerfahrt hat tatsächlich und dann irgendwie auch in die Werft muss.
Also, jetzt haben wir ungefähr, wir hatten, also für die, die es nicht gehört haben, wir haben heute vorhin beim Aufzeichnen einen kleinen technischen Fehler gehabt, mussten ein bisschen Pause überbrücken. Wenn ich die abziehe, haben wir jetzt genau 2 Stunden.